Hallo und herzlich willkommen bei Behind the Story. Schön, dass du dabei bist. Und kleiner Teaser vor der Folge heute, wenn du Spaß an dieser Folge hast oder sogar zu den Stammhörern gehörst, dann gib mir doch auch mal gerne eine Bewertung auf der Plattform, auf der du den Podcast hörst, weil das freut mich immer super. Du kannst natürlich auch einfach mich persönlich kontaktieren, mich anschreiben, mir ein Feedback geben, egal, whatever. Und übrigens an der Stelle, es ist auch okay, wenn du einfach nur zuhörst und für dich neue Perspektiven gewinnst. Das mag ich auch sehr. Ja, ihr Lieben, Folge 28 von Behind the Story. Und wie immer geht es darum, einen faszinierenden Menschen zu interviewen und mit ihm zu reden über seine persönliche Heldenreise, über die Highlights, die Downlights und über alles, was man so von einem Leben erzählen und lernen kann. Mein heutiger Gast ist Markus Tirok. Er ist einer der erfahrensten Moderatoren, Medientrainer und Podcast-Experten im deutschsprachigen Raum. Seine Karriere begann Ende der 1980er Jahre bei den Schaumburger Nachrichten, gefolgt von einem Volontariat bei Radio Westfalica. Markus ist seit über 30 Jahren Moderator, Medientrainer und Coach und hat mit Weltstars wie Tom Cruise Interviews geführt und übrigens diesen Tom Cruise dabei legendär mit falschem Namen begrüßt. Ich gehe davon aus, darüber werden wir später nochmal reden. Er stand auf den ganz großen Bühnen und hat auch in sehr persönlichen Lebensphasen stets Mut bewiesen, ob beim Coming Out, in seiner Zeit bei der Großen Freiheit 34 in Hamburg oder in seinen langjährigen spirituellen Entwicklungen. Er hat viele prägende Situationen erlebt und kann davon sicherlich erzählen. Heute ist er Gründer der Interviewhelden, Podcaster und jemand, der mit viel Empathie Menschen zu starken Auftritten verhilft. Markus berät namhafte Kunden wie ARD, ZDF, Telekom, Lufthansa, also das ganz, ganz große Regal. Mit den Interviewhelden, seinem Online-Trainingsprogramm, vermittelt er Interview- und Kommunikationskompetenz. Im gleichnamigen Podcast gibt er praxisnahe Tipps und Einblicke in die Kunst guter Gespräche. Und ihr Lieben, falls ihr da draußen denkt, der Wolfgang hat wieder eine sehr lange Anmoderation gemacht, darf ich euch verraten, das waren nicht mal 10% der Informationen, die ich über die Vita von Markus habe. Aber ich denke, an der Stelle wird es jetzt wirklich Zeit, dass ich ihn reinhole ins Gespräch. Deswegen sage ich sehr, sehr gerne herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, lieber Markus Tirok.
Wolfgang, das klang ja fast wie ein Nachruf, oder? Ich bin selber ein bisschen gerührt von dem, was du gesagt hast. Danke.
Ja, sehr, sehr gerne. Aber das war nicht der Preis für dein Lebenswerk, denn ich glaube, da ist noch ganz viel in der Frontscheibe, was auf dich zukommt. Lieber Markus, erstmal vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du bei diesen Temperaturen, denn wir nehmen heute auf und ich habe hier so in meinem kleinen Studio, glaube so um die 25, 28 Grad und draußen deutlich mehr, dass du dir die Zeit nimmst, bei mir hier zu sein und über deine persönliche Heldenreise zu reden. Ich beginne diese Heldenreise immer in der Kindheit der Gäste. Das heißt, mich würde mal interessieren, wo bist du aufgewachsen, wie war so die familiäre Situation, deine Eltern, deine Geschwister und so weiter. Magst du da ein bisschen einsteigen?
Darf ich sogar noch früher anfangen?
Sehr gerne.
Ich würde sogar vor meiner Geburt anfangen, denn das gehört sozusagen zu meiner Geschichte dazu. Also wir sind jetzt, vor meiner Geburt sind wir in 1970 und sind in der Provinz in Niedersachsen, das heißt Schaumburg-Lippe. Das ist so eine kleine, verträumte, konservative Ecke, ländlich und wirklich schön. Ich mag das da gerne. Und dort hat meine Mama gelebt und bei ihren Eltern noch, sie war damals jung, 20 Jahre, hat eine Fotografin-Ausbildung gemacht und Mama war schon immer sehr, die war anders. Sie war immer modern und sie war immer die Lautere und sie hat sich immer durchgesetzt und sie hat immer so ihren Stuff gemacht. Und Mama wurde schwanger. Es gab aber keinen Mann an ihrer Seite. Und das war in den 1970er Jahren für alle Beteiligten ganz entsetzlich. Mhm. Ihr Vater, mein Opa, hat Wochen mit ihr nicht gesprochen. Die Menschen auf der Straße haben sich das Maul zerrissen. Das Jugendamt stand auf einmal vor der Tür und es gab eine Zeit, wo sie darüber nachgedacht hat, ob das überhaupt Sinn macht, dieses Kind zu bekommen, und ist dann ausgerechnet nach Hamburg gereist von Stadthagen aus, um mit einer Freundin vielleicht zu einem Arzt zu gehen. Sie hat es dann am Ende doch nicht gemacht, ist nach Hause gefahren und hat mich dann im März 1971 begonnen. Und das war sozusagen so der Start meines Lebens. Ich glaube, dass ich davon heute noch so ein bisschen was in den Knochen habe. Und sie hat damals beschlossen, als sie in Hamburg war, ich mache es jetzt erst recht. Den Jungen kriege ich jetzt erst recht. Und wir ziehen das gemeinsam durch. Und das, finde ich, kriege ich selber Gänsehaut. Das finde ich berührend.
Ja, und erstmal vielen Dank, dass du das teilst. Und ich habe ja Informationen über dich bekommen und habe ja jede Menge recherchiert und stelle fest, dass du ein sehr offener, emotionaler Mensch bist, der auch über solche Dinge redet.
Ich bin Fische.
Genau, du bist Fische. Aber ich fasse einfach schon mal vor. Und du weißt ja aus meinem Briefing, mein Briefing ist immer nur eine Leitplanke. Ich springe auch gerne im Gespräch, wenn sich das ergibt. Und ich habe was bei mir im Briefing auf der letzten Seite als mein redaktioneller Hinweis steht. Das werde ich jetzt mal kurz reinbringen, weil es für dich gilt und für viele meiner Gäste, die ja in der Regel sehr empathische Menschen sind, die auch bereit sind, ihre Heldenreise zu teilen, damit andere davon lernen, so wie du. Und was ich festgestellt habe und besonders bei dir festgestellt habe, und da werden wir im Verlauf des Gesprächs auch drauf kommen, wenn ich mir das Leben vorstelle wie eine horizontale Achse, ich glaube, das ist die X-Achse, ich war in Mathematik nie so stark, also diese horizontale Achse, ja. Und ich überlege mir, es gibt Phasen, in denen ist man unfassbar glücklich und man ist euphorisch und man ist frisch verliebt und man ist erfolgreich und ja, das Leben ist ein einziges Sammelsurium von Schmetterlingen im Bauch, dann ist das sozusagen der Ausschlag nach oben. Und wenn ich überlege, es gibt diese dunklen Phasen, diese zweifelnden Phasen, die es in jeder Heldenreise immer gibt, ja, dann ist das für mich der Ausschlag nach unten. Und was ich feststelle bei Menschen, die hier in meinen Podcast kommen, dass diese Ausschläge in beide Richtungen immer relativ stark sind. Also es gibt Menschen, die haben so ein, da wabert die Linie so immer um den Mittelpunkt rum, so um den Median, ja. Also die haben weder jetzt besondere Glücksmomente noch besonders dunkle Momente. Und ich stelle fest, dass die Menschen, die vermeintlich oft auch nach außen so auf dieser Sonnenseite des Lebens leben, dass die auch oft dunkle Momente haben. Und das ist mir bei dir auch aufgefallen und ich finde es mega spannend und schön, mit dir drüber zu reden, weil ich glaube, das ist genau die Form von Authentizität, die Menschen draußen von diesem Podcast auch erwarten und die uns gemeinsam als Menschen auch weiterbringt. Deswegen schon mal vielen Dank dafür, dass du mein Gast bist und so offen teilst.
Ich glaube, dass sich diese Linie, dieser Graph, von dem du sprichst, der irgendwie diese hohe und tiefe Amplitude hat, dass der sich im Laufe meines Lebens, also je weiter er auf der X-Achse sich bewegt, desto mehr gleicht er sich der Achse an. Mhm. Also ich glaube, dass die Aufschläge in meiner Jugend so um 20 herum wahrscheinlich am stärksten waren. Mhm. Und dann gibt es bestimmt noch mal so das ein oder andere Peak nach oben und nach unten. Aber ich glaube, je älter ich werde, desto weniger werden diese Ausschläge. Mhm. Jetzt könnte man sagen, ist das nicht schade? Ich glaube aber nicht, dass es schade ist, sondern ich glaube, dass es eher für mich so ein Zeichen ist, dass ich immer mehr bei mir ankomme.
Mhm. Ich glaube, dass das einfach auch sozusagen eine Folge von Erfahrung, von Lebensweisheit, von Fehlern, die man nicht mehr macht und in beide Richtungen, ja, also nicht mehr zu glücklich oder zu dunkel. Also es ist einfach so, glaube ich, dass mit fortschreitendem Alter diese Ausschläge, glaube ich, auf jeder Achse etwas näher an den Mittelpunkt rücken. Aber
glaubst du, dass wir Fehler machen?
Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt einfach sagen, die heftigen Ausschläge in beide Richtungen. Ich weiß nicht, ob es Fehler sind oder ja, keine Ahnung. Also ich finde zum Beispiel, ja, ich mag die japanische Kintsugi-Philosophie sehr gerne. Das wissen alle meine Podcast-Stammhörer. Ja. Und die sagt ja, dass du das akzeptieren sollst, wenn ein Bruch da ist. Also er ist dann eben kein Fehler, sondern er ist einfach ein Bruch. Egal, ob das jetzt im Körper ist, in der Liebe, in der Karriere, im Leben, whatever passiert, was du nicht vorhergesehen hast, dann empfinden wir das als Bruch, als Fehler. Ja. Und Kintsugi lehrt uns aber zu sagen, okay, es ist einfach so.
Kintsugi sagt ja sogar, da geht ja noch einen Schritt weiter und sagt ja, dass es dadurch eigentlich schöner und wertvoller wird.
Richtig. Denn mit der goldenen Paste, die Bruchstücke wieder zusammenführt, bist du auf jeden Fall einzigartig und so ist es ja auch. Wir alle sind einzig, acht, weiß ich wie viele Milliarden einzigartige Individuen auf dieser Welt.
Das also zum Thema Fehler, ich glaube schon, dass wir natürlich Fehler machen irgendwie, keine Ahnung, dann biegen wir falsch ab oder keine Ahnung, also so Dusseligkeitsfehler, ja. Aber so wirklich im Leben große Fehler würde ich, wenn ich jetzt rückblickend darauf schaue bei mir, ich würde das nicht als Fehler bezeichnen, sondern immer als, es war in dem Moment für mich die beste Entscheidung, es war in dem Moment für mich plausibel und es hat zu dem geführt, was ich heute bin. Also ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg für mich, außer den Weg, den ich gegangen bin.
Also super, du hast das super ausgedrückt, weil ich glaube, wichtig in der Stelle ist oder an der Stelle ist, dass man sagt, in dem Moment. Genau. Weil in der Retroperspektive kann man immer sagen, habe ich es besser gewusst, egal ob im Leben, in der Politik oder sonst wo, ja. Aber in dem Moment war es die richtige Entscheidung. Ich meine solche Dinge wie, dass du vom Bauchgefühl her schon weißt, vielleicht als 20-Jähriger, ja, als 25-Jähriger, der eine Karriere vor sich hat und Pläne hat, dass du vielleicht an der einen oder anderen Situation spürst intrinsisch, dass eine Entscheidung, ein Weg, ein Job nicht der richtige ist, ihn aber trotzdem nimmst. Und das würde ich so, in dem Moment ist es richtig. Mit 20 Jahren, 30 Jahren mehr Erfahrung machst du an der Stelle den Break und sagst, ich spüre, das passt nicht, also mache ich es auch nicht. Und übrigens ist das auch eine Motivation für mich, für den Podcast, einfach mehr Menschen, auch junge Menschen zu ermutigen. Und ich freue mich, dass viele junge Menschen zuhören, das weiß ich aus den Zuschriften und aus den Feedbacks, dass junge Menschen einfach lernen, dass von uns Älteren, ja, wir sind ja ungefähr, also du bist jünger als ich, aber ungefähr gleich alt, von uns Älteren einfach die Nachricht mitbekommen, dass hör einfach auf dein Gefühl und trifft die Entscheidung so, wie sie in dem Moment richtig sind, dann sind sie auch richtig. Ja. Also passt schon. Trotzdem würde ich gerne bei meinem Drehbuch bleiben sozusagen. Bitte. Und gerne erfahren, wo, du hast ja schon gesagt, in Schaumburg, in dem Kreis, bist du aufgewachsen mit deiner Mutter. Ich weiß aus den Informationen, die ich bekommen habe, dass du sehr viel bei deinen Großeltern warst. Und da wäre die Frage, wie hat dich das geprägt? Was haben die so getan? Waren die schon, ja, waren die beruflich noch tätig und so weiter?
Also Oma und Opa, ich habe sie geliebt, ganz doll, sind natürlich beide schon gestorben. Oma ist sehr alt geworden, 98 Jahre, ist aber auch schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren jetzt, glaube ich, verstorben. Da war ich immer tagsüber. Das heißt, meine Mutter hat dann auch meinen Vater geheiratet und wir waren eine kleine Familie, ich habe keine Geschwister. Und wir waren eine Arbeiterfamilie und Mama und Papa sind halt jeden Tag zur Arbeit gegangen. Morgens um 6:45 haben wir das Haus verlassen, sie sind dann zur Post gefahren, also zur gelben Post und nee, stimmt gar nicht, zur grauen Post, also zur Telefonpost, das was später dann Telekom wurde und haben dort gearbeitet, haben um 3:30 Feierabend gehabt und in der Zwischenzeit war ich halt bei Oma und Opa jeden Tag und es war eine so schöne Zeit, weil dieses Zuhausegefühl, was so von Omas und Opas ausgehen kann, ist einfach so unfassbar. Ich sehe mich immer noch auf dieser Bank in der Küche sitzen mit diesem furchtbaren Neonlicht, was Oma immer irgendwie da hatte, damit sie ordentlich sehen konnte. Dann gab es einen Gasherd und dann fuhr morgens irgendwie der Milch- und Buttermann, der klingelte dann draußen, ist mal runtergegangen mit der Kanne Milch und hat irgendwie Milch geholt. Also tatsächlich so ein bisschen wie
das auf Schon, sorry, wenn ich reinkriege, aber so ein bisschen Hardcore-Idylle fast, ja.
Ja, es war Idylle auf der einen Seite und es war Kleinstadt auf der anderen Seite. Also da ist natürlich irgendwie auch genau dieses konservative, miese, fiese, was hinter den Gardinen auch lauert. Also da ist wirklich beides. Aber dieses Gefühl, was in mir ist von dieser Küche und wie wir irgendwie zur Weihnachtszeit Plätzchen gemacht haben und so weiter, das ist so in mir drin. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wie gesagt, Oma und Opa hatten echt Trouble mit meiner Mama, also insbesondere wegen dieser unehelichen Geschichte da. Aber in dem Moment, wo ich dann auf die Welt kam, war alles gut. Und sie haben mich irgendwie so herzlich aufgenommen, das war großartig. Und da habe ich tatsächlich so meine komplette Jugend, also bis ich aus der Schule gekommen bin, war ich immer bei Oma und Opa mittags essen und so. Das war toll. Habe ich geliebt.
Wenn es ein durchschnittlicher Sommertag war, sagen wir mal, ich möchte dich synaptisch von den Weihnachtsplätzchen weglotsen gerade. Weil meine nächste Frage lautet nämlich, es ist ein durchschnittlicher Tag irgendwann im Jahr bei deiner Oma in der Küche. Was für einen Geruch verbindest du damit?
Eintopf.
Ja, Eintopf, okay.
Es gab immer Eintopf.
Die Wahrheit ist, mein Lieber, es ging mir gar nicht genau darum, was für einen Geruch du in der Nase hast, sondern wie schnell du antwortest. Und was ich da herleite, es ist ja ein Storytelling-Podcast, ist, dass wir Situationen immer ganzheitlich erfassen. Das heißt, deswegen wissen die meisten Leute, wenn du sie fragst, wo warst du bei 9-11, wenn sie schon geboren und ein Bewusstsein hatten zu dem Zeitpunkt, natürlich, wissen die Leute fast immer genau, wo sie waren. Ich saß im Auto, habe die Nachrichten gehört, oder ich saß im Meeting, da kam jemand rein und so weiter. Also, und so ist es eben. Und wie schön das ist und wie schön es für dich ist, diese Erinnerung zu haben. Den Geruch von Eintopf, die Oma am Herd, diese Hardcore-Idylle, ja. Das ist einfach so, so wertvoll.
Aber es war nicht Hardcore.
Ja, ich, für mich, Hardcore heißt für mich an der Stelle einfach unfassbar viel Idylle, ja. Also wenn du, so wie du es jetzt eben beschrieben hast.
Aber es war für mich keine Idylle, das war mein Zuhause, das war,
ja, ich
das
verstehe,
war ganz normal. Okay. Also das war nicht mit, das war nicht schön dekoriert oder das war nicht, das war ganz normal. Mhm.
Aber du zeichnest es, wenn du es erzählst, unfassbar schön. Also ich hätte mich jetzt da reingewünscht.
Zu Hause gefühlt habe.
Ja, genau, in diese Situation. Und dann nennen wir es einfach so. Es ist ja auch egal, wie wir es benennen. Markus Tirok in der Grundschulzeit war was für ein Typ Kind?
gibt da so eine lustige Geschichte, dass ich in der ersten Klasse zum Direktor marschiert bin, um mich zu beschweren.
Du.
Ja. Und gesagt habe, es kann ja nicht sein, lieber Herr Direktor. Und das war so ein richtig alter Mann. Also der war kurz vor der Pensionierung damals schon. Ich sage, es kann ja nicht sein, dass unser Mathelehrer uns mit dem Mathebuch auf den Kopf haut. Das hat der Mathelehrer nämlich gemacht bei einem Mitschüler von mir. Der hat irgendwie nicht aufgepasst oder hat geredet oder sowas. Und dann hat der sich hingestellt, hat mit dem Mathebuch auf den Kopf gehauen. Und das, mir war das klar, das ist nicht okay, das geht nicht. Und wenn etwas nicht geht, dann sage ich Bescheid. Und das, okay, habe ich getan.
Und das steckt in deiner DNA offensichtlich.
Total.
Weil ein Sechsjähriger ja nicht politisch denkt, sondern der tut das, was er, oder ein Siebenjähriger tut ja das, was er gerade fühlt.
Es gab ein paar Mal die Situation, wo auch andere Menschen für mich eingesprungen sind und sich schützend vor mir gestellt haben. Also ich erinnere mich an eine andere Situation, da bin ich irgendwie von der Schule nach Hause eben zur Oma gegangen und wurde von einer Gruppe älterer Jungs, das waren vielleicht so vier oder sowas, die lauerten mir auf und die provozierten mich und die wollten sich jetzt mit mir prügeln wahrscheinlich oder sie wollten mich verprügeln wahrscheinlich. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben geprügelt, also bis heute nicht, und bin ein sehr friedlebender Mensch und könnte das auch gar nicht. Also ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Und das wusste ich natürlich damals auch nicht und ich hatte große Angst. Und dann kam auf einmal so ein, weiß ich nicht, 14-jähriger Junge oder sowas vorbei, blieb stehen und ist in diese Situation reingegangen, hat sich so schützend vor mir gestellt und hat diese anderen Jungs weggeschickt. Und das hat mich zutiefst berührt. Also bis heute. Und ich glaube, dass ich diesen Moment auch so gerne an andere Menschen wiedergebe. Wenn ich merke, dass da was nicht in Ordnung ist, dass ich, und ich kann es, und ich habe die Möglichkeiten, mich dazwischen zu stellen oder mich davor zu stellen und jemanden zu schützen, dann möchte ich das machen. Ich kann das nicht mit Gewalt, weil ich das halt nicht hinkriege, aber ansonsten mit meiner Kommunikation vielleicht.
Mhm. Übrigens eine super schöne Szene, die du da beschreibst, natürlich für dich persönlich und im Film unfassbar gut umgesetzt in der unendlichen Geschichte, finde ich, wo ja genau der Junge von vier Größeren gemobbt wird und verprügelt werden soll und dann kommt eben Fuchur, der Flugdrache, ja, und rettet ihn. Und in deinem Fall war es ein 14-jähriger Junge und da sieht man, was solche kleinen, in Anführungszeichen, Momente für ein ganzes Leben bedeuten können.
Wirklich?
Deswegen haben wir alle immer die Chance, jeden Tag auch in die Wirkung zu gehen und solche Dinge zu tun und aufzustehen und sich vor irgendjemanden zu stellen, wenn wir das Gefühl haben.
Und ist es nicht verrückt, dass ich den Jungen noch erinnere? Ich meine, ich bin jetzt 54. Wie lange ist es her? 45 Jahre oder sowas. Und ich weiß das.
Ja. Krass. Ja, krass. Ja, toll. Okay. Also du warst, aber jetzt entnehme ich deinen Worten eher so ein bisschen mehr introvertiert oder sagen wir mal eher ein leiser Typ oder warst du, wobei wenn du zum Direktor gehst, dann ist das ja schon ein mutiger Move. Ja.
Es ist eine komische Mischung bei mir immer gewesen. Ich würde mich nicht als introvertiert bezeichnen. Wenn ich in einem sicheren Umfeld war, war ich sehr extrovertiert und auch sehr, sehr kommunikationsstark schon immer. Und gleichzeitig habe ich aber immer so, ich weiß nicht, ob es Angst war oder ob es Scheue war, vor anderen Kindern gehabt. Das hat meine Eltern in den Wahnsinn getrieben, weil sie immer gesagt haben, Markus, du brauchst Freunde. Und die hätte ich wahrscheinlich auch gerne gehabt, aber Ich habe die nicht so richtig gefunden. Es gab so zwei Nachbarmädels, mit denen ich befreundet war, und zwei Nachbarjungs, mit denen ich befreundet war. Aber ich habe irgendwie immer, ich weiß nicht, ich lag immer daneben irgendwie. Also ich war eher Randfigur. Und gleichzeitig war ich ganz häufig im Mittelpunkt. Ist schwierig zu beschreiben.
Ja, das habe ich aber auch aus deiner Vita entnommen. Und da wollte ich im Prinzip auch so ein bisschen hin, dass ich sage, okay, wir überspringen jetzt mal die nächsten Klassen, es sei denn, du sagst, da ist noch irgendwas Signifikantes passiert. Aber ich weiß zum Beispiel, dass du ja häufig Klassensprecher warst. Du warst, glaube ich, sogar mal Schulsprecher oder sowas.
Also diese klassische Karriere.
Das sind ja schon extrovertierte Positionen in dem Alter, wo auch Menschen spüren. Ich hatte das neulich mit dem Kollegen von dir, und liebe Grüße an ihn gehen raus, auch eine ganz tolle Folge mit Gordon Schönwälder, der ja zu dem Zeitpunkt sogar noch gestottert hat, das erzählt er ja auch im Podcast und sagt, und trotzdem sagt er, hatten die anderen das Gefühl, dass ich mich so artikulieren kann, dass ich ihre Bedürfnisse, mal von dem Aspekt abgesehen, dass Kinder natürlich auch ein Stück weit faul sind, sagen, wenn der Klassensprecher ist, dann soll er das halt machen, ja, da muss ich die Arbeit nicht machen, aber natürlich suchen die sich trotzdem auch jemanden, von dem sie das Gefühl haben, der kann unsere Interessen richtig artikulieren, und da habt ihr also eine Parallele an der Stelle.
Das tatsächlich, und jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte einen Sprachfehler. Ich konnte früher nicht SCH aussprechen. Ich habe immer gesagt. Also ich habe die Zunge gerollt. Mhm. Und witzigerweise, mein Cousin macht das bis heute. Also das scheint irgendwie so ein Familiending gewesen zu sein. Und da hat meine Mutter damals, und das war auch Grundschule, glaube ich, oder davor, bin mir nicht sicher, hat die mich zur Logopädin gebracht und hat gesagt, zeigen Sie dem Jungen mal, wie man irgendwie richtig spricht. Und dann haben wir eine oder zwei Stunden gemacht und dann konnte ich SCH sprechen. Mhm. Und das war von meiner Mutter damals auch ein innovativster Move, ein Kind zur Logopädin in den 70er Jahren zu schicken, dass man das überhaupt wusste, dass es so etwas gibt, war sehr, sehr ungewöhnlich.
So hast du deine Mutter ja auch charakterisiert, und das unterfüttert das nochmal, dass sie durchaus auch andere Wege gegangen ist, wenn sie das Ziel vor Augen hatte, ja.
Und vielleicht noch eine Geschichte, weil das scheinbar ist in dieser Jugend oder in dieser Kindheit relativ viel passiert. Auch dort hatte ich meinen ersten öffentlichen Auftritt. In einem Seniorenheim. Und da war ich im Kindergarten, und ich konnte irgendwie ein Weihnachtsgedicht so auswendig. Das habe ich mit Oma beim Plätzchenbacken, habe ich ein Weihnachtsgedicht gelernt. Das habe ich im Kindergarten dann irgendwie so vor mich hingeprobbelt. Und dann hat die damalige Pädagogin gesagt, Mensch, lass uns doch mal irgendwie Nachmittag in so ein Seniorenheim geben. Die freuen sich immer, wenn die Besuch bekommen. Vielleicht hast du ja Lust, dieses alte Gedicht aufzusagen. Es war so ein ganz altes Gedicht, was unsere Großeltern wahrscheinlich alle kannten. Und das war mein erster öffentlicher Auftritt.
Krass.
Meine Mutter musste sich einen Tag frei nehmen, weil ich darauf bestanden habe, dass sie mitkommt. Und dann hat sie Urlaub genommen. Ach, verrückt.
Es gibt sogar, glaube ich, noch viel mehr passiert in deiner Jugend. Und ich bin natürlich, und Disclaimer, kein Psychologe. Und deswegen stelle ich meine Erkenntnisse, die ich aus der Vorbereitung und dem Gespräch ziehe, immer in Frage oder beziehungsweise formuliere sie als Frage. Aber ich glaube zum Beispiel, dass du hast es eben ausgedrückt, und das war auch mein Eindruck in der Vorbereitung, dass du immer dann, wenn du dich in einem guten Umfeld zu Hause gefühlt hast, das nehme ich jetzt aus der Küche, das war so, du sagtest eben, immer wenn ich mich in einem sicheren Umfeld bewege, dann war ich eigentlich eher extrovertiert. Und ich glaube, dass, so habe ich dich auch eingeschätzt, und ich glaube, dass das auch die Basis dafür ist. Ich habe vor ein paar Monaten mit einem Coachie über dich gesprochen, einem Coachie von dir. Ich sage jetzt nicht, wer es ist. Ich würde dir auch im Nachgang nicht sagen, wer es ist, gleich als Teaser, sondern das, sei denn der Mensch sagt mir nach Hören der Folge, sag's dem Markus mal. Und der hat mir Folgendes gesagt, ganz kurz verkürzt. Der hat mir gesagt, es war ein super Coaching und so weiter, geht jetzt nicht hier um Sales, sondern es geht mir um dich. Und der hat gesagt, ich habe mich wahnsinnig aufgehoben und zu Hause und nah bei Markus gefühlt, und deswegen, das war ein Mensch, der eher Coachings, wie ich auch, tendenziell eher negativ gegenübersteht. Also ich, völlig irre, weil eine Fußballmannschaft kommt ohne einen Coach nicht weiter, ja. Aber ein Businessmensch wie ich ist irgendwie anders konditioniert gewesen, so in den 80er, 90er Jahren. Heute habe ich einen anderen Blick drauf. Aber was ich eigentlich sagen will ist, ich glaube, dass dieses in einer guten Umgebung bin ich anders, in einer guten Umgebung fühle ich mich wohl, in einer guten Umgebung hole ich das Beste aus mir heraus. Vielleicht sogar ein Stück weit ist von deinem Coaching-Erfolg oder deiner Leidenschaft für Coaching, weil du den Menschen genau das zu geben scheinst. Also das wollte ich sagen, vielleicht reflektierst du das für dich, dass diese Situation dich natürlich zu dem Mensch gemacht haben, der du heute bist. Und die Kindheit und die Jugend da, glaube ich, bei dir auch eine gute Rolle spielt an der Stelle.
Ich glaube, dass wir uns der Punkt, wo wir uns am besten begegnen sollten, ist Liebe. Da ist sozusagen alles drin in dem Satz. Und das ist der Grund, warum ich versuche oder gelernt habe, Menschen zu erreichen und sie sozusagen auf dieser Ebene versuche anzusprechen. Und deswegen fühlen sich Menschen sehr schnell wohl mit mir. In diesem, auch im beruflichen Kontext, auch im privaten Kontext. Nur wenn ich die Menschen privat nicht kenne, fühle ich mich nicht wohl.
Abschließende Frage zu diesem, sagen wir mal, Zeitraum, bist du irgendwo, keine Ahnung, 14, 15, egal, es ist jetzt nicht so wichtig. Abschließende Frage, hast du noch Freunde aus dieser Zeit bis heute?
Ja, tatsächlich.
Okay, hast du noch.
Wenige.
Gut, ich habe in deinen Unterlagen, die du mir zur Verfügung gestellt hast, und übrigens niemand hat sich so professionell mir so professionell in die Karten gespielt und Material zur Verfügung gestellt wie du. Ja, und wenn man als Podcaster ein Interview führt und weiß, man hat einen der erfahrensten Interview-Coaches, auf der anderen Seite ist es schon Druck genug. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, dann hast du mir heute Morgen noch geschrieben, ich war extra beim Friseur. Da habe ich gedacht, okay, der Druck steigt hier ins Unermessliche. Ja. Aber was ich aus deinen Unterlagen entnommen habe, das fand ich sehr, sehr cool, war, du hast diese Zeit beschrieben, so sagen wir mal 13, 14, mit ersten Jobs, um Geld zu verdienen. Und da steht dann Pizzeria, Gastronomie in der Tanzschule, Volksbank, ja, also ganz breites Spektrum. Und die Frage war, die ich mir da aufgeschrieben habe, erstens, wie viel Taschengeld hattest du eigentlich zu dem Zeitpunkt, wenn du so viele Jobs angenommen hast, erstens. Und zweitens, ich stelle gerne Doppelfragen, ich weiß, das ist nicht cool, aber ich mache es trotzdem, Geld ist für dich was?
Also fangen wir mit den Jobs an. Die habe ich ja nicht gleichzeitig gemacht, sondern nacheinander. Und die waren halt auch nicht gut bezahlt. Mein erster Job, das erste Mal, dass ich Geld verdient habe, da habe ich in einer Friedhofsgärtnerei gearbeitet. Ich habe als 15-Jähriger also Gräber ausgehoben, die irgendwie nach, keine Ahnung, 50 Jahren durch waren, und habe dafür 5 Mark, glaube ich, bekommen, die Stunde. Und da habe ich dann die Sommerferien über gearbeitet mit echt schrägen KollegInnen. Nee, Frauen gab es da nicht, mit echt schrägen Kollegen. Mhm. So, jetzt Thema Geld. Was sagst du, wie ich Geld...
Also ich habe mir hier aufgeschrieben, die korrekte Moderation wäre gewesen, vervollständige doch mal bitte den Satz, Geld ist für mich...
Freiheit.
Das heißt, je mehr Geld du hast, umso freier bist du.
Unabhängig, ja. Also so diese finanzielle Freiheit, dass man sich eben keine Gedanken machen muss, wo es herkommt, sondern dass man die Dinge, die man machen möchte, machen kann. Mhm. Das finde ich gut.
Okay, bevor jetzt meine legendäre Schnellfragerunde startet, möchte ich bei dir trotzdem noch in der Vita nochmal bleiben, weil ich finde gerade die Phase, die jetzt kommt, sagen wir mal so 15 bis 21, so dieses Alter, ja. Die finde ich bei dir bemerkenswert spannend. Also ich bringe einfach mal 2, 3 Dinge rein und würde dich dann einfach fragen, erzähl da aus der Zeit. Also mit 21, also schon am Ende dieser Phase, eine Kirche in Afrika mit aufgebaut. Dann eine Funktion als Jugendgruppenleiter in der evangelischen Kirche gehabt. Also da ging so vieles, so wahnsinnig, wie soll ich sagen, das waren sehr viele Sachen, die in der Zeit passiert sind. Wie beschreibst du diese Zeit?
Um eine 180-Grad-Wendung. Ich habe ja eben gesagt, dass meine Eltern sich immer Sorgen gemacht haben, weil ich keine Freunde hatte. Mhm. Ich fand aber, dass sie sich eigentlich keine Sorgen machen mussten. Mir ging es ja gut, aber sie haben das trotzdem gemacht. Dann wurde ich 14 und dann bin ich das erste Mal, gab es Konfirmationsunterricht damals, da bin ich hingegangen, das war halt auf dem Land so. Und dann bin ich zu einer Jugendfreizeit mitgefahren mit 14 Jahren nach Tarente, nach Südtirol, Italien. Und mit anderen 20 Kindern. Und es war einfach so unfassbar toll, diese Zeit, dass ich danach wiederkam und quasi ein anderer Mensch war, weil ich auf einmal ganz viele Bekannte und Freunde hatte und weil ich auf einmal in eine Gruppe aufgenommen worden bin und mich so wahnsinnig wohl darin fühlte. Und dann begann meine Karriere, sozusagen meine Kirchenkarriere. Ich habe dann den Gruppenleiterschein gemacht, habe eigene Gruppen gehabt. Dann war ich im Kirchenchor, dann habe ich Kirchenorgel gelernt, also dieses Rieseninstrument. Und am Ende, meinen Zivildienst habe ich dort gemacht. Und am Ende bin ich dann noch mit der Gemeinde nach Südafrika gefahren. Wir hatten dort eine Partnergemeinde und die wünschten sich ein Kirchenhaus. Und sie hatten kein Kirchenhaus. Es in Bophuthatswana war das. Das ist ein Homeland gewesen, sehr, sehr arm. Die Menschen haben in der Savanne in Wellblechhütten gelebt und wünschten sich nur eine Kirche. Und wir waren natürlich reich in Schaumburg und hatten richtig viel Kohle und wollten aber nicht einfach nur Geld geben, sondern haben gesagt, wir bringen Geld mit, aber wir bringen uns auch mit und wir bauen das gemeinsam mit euch. Und dann waren wir 4 Wochen bei denen zu Gast und haben 4 Wochen gemeinsam gemauert, haben eine Kirche gemauert, ein Kirchenhaus. Und das war eine unheimlich intensive, kann man sich vorstellen, intensive Zeit. Mhm. Wie gesagt, ich war Anfang 20 und das war schon sehr, sehr besonders. Und in dieser ganzen Zeit von 14 bis 21, da ist ja diese erste Kirchenfreizeit, die ich gemacht habe, da habe ich, also wo ich als Teilnehmer dabei war, habe ich mich damals verliebt, ganz doll in ein Mädchen verliebt, in Alexa. Alexa war ein sehr burschikoser Typ. Und wir waren 2 Wochen zusammen und dann ist sie mit einem anderen Schulkollegen von mir weitergegangen und ich war todesunglücklich. Also das war sozusagen so eine Amplitude, die ganz weit nach unten ging, weil ich bin ein sehr empathischer, leidenschaftlicher Mensch und das hat mich damals wirklich geschüttelt. Und es sollte mich noch viel mehr schütteln, weil ich dann nach und nach irgendwann mitbekommen habe, dass dieses Konzept, Junge trifft Mädchen, verliebt sich und ist zusammen, bei mir irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich habe mich immer verliebt, aber die wollten dann immer nicht mit mir zusammen sein und das hat auch nicht geklappt. Und irgendwie kam ich dann mir selber auf die Schliche und das wurde mir auch von außen herangetragen, also mal im Bösen, dass mich irgendwie so, dass man Schwuchtel mir hinterhergerufen hätte, hat. Oder aber meine Oma fragte mich am Kochtopf, Mittagessen kochen, sag mal, bist du eigentlich so wie der Kirchenmensch? Da meinte sie einen bestimmten Kirchenmensch, der bekannt schwul war. Und ich so, nö, das, nein, nein, Oma, alles gut. Aber es war tatsächlich so. Also da kam so diese Coming-out-Phase auf mich zu. Und das war im Nachhinein ist alles gut gelaufen. Aber das war schon, das war eine schwere Zeit. Also so zwischen 20 und 25, das war nicht die glücklichste Zeit meines Lebens.
Da würden wir gleich noch mal reingehen in die Phase. Ja. Da habe ich auch ein paar Fragen zu. Erstmal Respekt an die Oma. Und wie schön doch komplizierte Dialoge auch einfach sein können, wenn man einfach fragt. Ne? Und das vielleicht ist auch diese Einfachheit der Sprache, die Menschen früher hatten, die Generation vor uns, vielleicht auch manchmal ganz cool, weil man gar nicht so lange overthinkt, wie man jetzt was ausdrückt und empathisch und achtsam ausdrückt, sondern man fragt einfach, sag mal, bist du mit der Kirchenmensch? Ja. Finde ich eine richtig geile Frage, ja. Okay, gut. Ich würde jetzt an der Stelle gerne den Break machen und die Schnellfragerunde starten. Die mache ich immer einfach, um den Menschen so ein bisschen zu charakterisieren, okay? Erste Frage, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Im Urlaub. Das war irgendwie so ein Kriminalroman, der in Griechenland spielte, weil ich auf Kreta war. Den Titel weiß ich nicht.
Okay. Welche App benutzt du am meisten?
Ich vermute die E-Mail-App. Mhm. Und regelmäßig die Wetter-App, weil ich immer checken muss, wie das Wetter in Hamburg ist, weil ich einen Hund habe.
Okay, zu dem kommen wir auch gleich noch. Oh. Meer oder Berge?
Ah, gute Frage. Ich liebe beides.
Geht auch beides.
Ich liebe beides. Und zwar sowohl Meer kalt, also so Ostsee oder Nordsee, aber natürlich auch Mittelmeer und sowas finde ich super. Berge liebe ich auch, nicht zu hoch. Ich bin nicht so ganz schwindelfrei.
Ach, okay. Ich dachte, du wärst nicht so der Gemsentyp, der so ganz tagelang so berghoch klettert. Das machst du schon? Darfst halt nur nicht runtergucken dann.
Ja, das ist so ein bisschen. Okay. Mir macht das Spaß. Ich finde das super erholsam, aber so ganz steil soll es dann auch nicht sein.
Okay, also ich sag mal, als Hamburger hast du da natürlich immer, als Wahlhamburger hast du da immer eine gute Ausrede, ne? Ist klar. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Frühaufsteher, definitiv. Früher war ich Nachtmensch und ich habe keine Ahnung, wann das passiert ist. Ich liebe es, morgens um 6 Uhr aufzustehen. Und 6:30 sitze ich am Schreibtisch und ich habe die beste Zeit von 6:30 bis um 11.
Ja, dito. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun.
Ich befürchte es.
Ja, ich auch. Der Satz, der zu vervollständigen wäre, das ist nämlich der mit deinem Hund. Und ich gebe noch eine Info davor. Ich habe euch einmal zusammen erlebt, als du. Ach, und zwar Campix. In Berlin bei der Campix.
Ja, da war immer.
Da mit. Haben wir wenig, also wir haben gar nicht, glaube ich, miteinander geredet, aber ich habe dich sehr intensiv beobachtet. Als Moderator hast du ja, bin ja immer Moderator bei der Campix, ja. Hast du sehr viel Zeit, die Crowd zu beobachten. Ja? Ich bin ja in meinem Raum gefangen und mein Raum grenzt an die Mittags-Area, wo außen gegessen wird.
Ah ja.
Und dann habe ich euch zusammen gesehen und das war sehr interessant für mich. Ja? Deswegen, der Satz lautet, mein Hund ist?
Das Größte für mich.
Okay. Weil ihr eine sehr enge Verbindung habt, weil er immer da ist, warum Sie. Ist er das Größte?
Jetzt müssen wir erstmal das Geschlecht hier festlegen. Sie,
Emma. Sie, Entschuldigung, also der Hund, genau, Sie, sorry.
Aber neben mir, sonst ist sie beleidigt. Ja. Sie ist immer dabei, weil wir den Tag miteinander verbringen, weil ich sie sehr liebe, weil wir uns aufeinander verlassen können, weil wir beide durch schwere Lebenszeiten auch gemeinsam schon durchgegangen sind. Sie hat mir geholfen, ich habe ihr geholfen.
Das reicht völlig als Begründung.
Du hast keinen Hund, offensichtlich.
Finde ich mega. Ich habe eine Katze. Gibt es eine extra Geschichte zu, long story short, ich hatte einen schweren Unfall vor 5 Jahren, 9 Brüche, innere Verletzungen, alles mögliche, Diagnose, der Arm muss amputiert werden und so weiter, am Ende, der Arm ist noch dran, hängt zwar nur noch so rum, der linke, also ich habe da keine Muskulatur mehr, egal, ich hatte Zeit meines Lebens die krasseste Katzenallergie, die du dir vorstellen kannst, das heißt, wenn in die Agentur ein Kunde gekommen ist, der zu Hause Katzen hatte, dann hatte ich 5 Minuten später die Rudolph the Red-Nosed Reindeer Gedächtnisnase. Ja, also krasse Reaktion auf Katzenhaare. Deswegen waren Katzen nie mein Thema. Und ich war zu Hause alleine. Ich war zu der Zeitpunkt, als ich den Unfall hatte, auch 2 Jahre getrennt nach 25 Jahren Ehe. War alleine im Haus, was an sich schon schwer ist. Dann hast du einen Unfall, deine Kinder sind nicht da, deine Familie gibt es nicht mehr in der Form. Ich saß alleine auf der Terrasse und ungelogen 7, 8, 9, 10 Tage kam jeden Tag eine Katze in meinen Garten, setzte sich so 5 Meter vor mich, wie die Katzen sich so hinsetzen, Schwanz um die Füße unten, ja, und guckt mich an. Und ich habe dann immer so, geh weg, komm, pff, ne, weil ich möchte jetzt nicht auch noch eine rote Nase. Die Katze ging aber nicht. Also sie ging dann irgendwann, aber hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen von meinen Gesten und ich konnte ja auch nicht nah rangehen. So, und wie gesagt, long story short, irgendwann war ich richtig down. Ich hatte Schmerzen, ich war alleine und habe gedacht, scheißegal, es sieht mich jetzt eh keiner. Ich streichle jetzt die Katze mal, ich probiere das mal. Ja. Und habe gesagt, komm her. Und sie kam zu mir und seitdem lebt die Katze bei mir.
Ach, das gibt's ja
nicht. Ist nie wieder gegangen und die Katze hat sich die ersten Monate immer auf diesen Arm gelegt. Die hat sich ich habe Fotos, dann liegt sie auf diesem Arm, ja. Und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, was du gesagt hast. Und ich glaube sogar, dass wir, die Katze und ich, über die Augen miteinander kommunizieren. Also ich brauche Dinge gar nicht aussprechen und die Katze macht das. Oder beziehungsweise verhält sich so. Katzen sind ja nochmal was anderes, eine andere Nummer wie ein Hund. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Katze tatsächlich glaubt, ich lebe in ihrem Haus. Und sie lässt mich halt, ich darf sie halt füttern, ja, so ungefähr. Aber es ist ein unfassbar liebes Tier und ja, also ich kann das schon extrem nachvollziehen. Ja. Insofern habe ich durchaus auch eine Geschichte mit Tieren, ja.
Eine beeindruckende Geschichte, aber du hast jetzt nicht gesagt, die Allergie ist aber verschwunden dann, oder wie?
Jetzt kommt der nächste Punkt, ja, nur bei dieser Katze. Ich kann die Katze kraulen, streicheln, ich kann alles machen, ich kann dann nachher mit der Hand in mein Gesicht fassen. Ich bin auf die desensibilisiert. Ich habe tatsächlich mal einen Hautarzt als Kunde gehabt, den habe ich gefragt, wie kann das sein, dass jede andere Katze, reagiere ich nach wie vor. Und da hat er gesagt, und das ist bei ihr so, sie ist vorne weiß und hinten getigert. Und er hat gesagt, weiße Haare sind oft antiallergisch. Also ich sollte theoretisch sie mal mehr am Schwanz oder hinten am Rücken so streicheln und dann mal probieren, aber auch da reagiere ich nicht. Also ich bin nur auf diese Katze desensibilisiert.
Das ist eine Love Story, Wolfgang.
Das ist eine Love Story. Ich habe auch einer meiner erfolgreichsten Posts jemals war True Love. Da liegt sie auf diesem Arm. Sie hat ihren Kopf auf meine Wunde gelegt. Ja, immer, ohne, ja, und da habe ich dann ein Bild gemacht, True Love, und da hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, bei TikTok, keine Ahnung, 70.000 Views oder sowas. Ja. Also das ist schon eine heiße Nummer. Also ich kann das total nachvollziehen. So, mein Lieber, wir machen weiter in der Schnellfragerunde. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Okay. Dein Lieblingsgericht?
Oh, ich habe es ja nicht so mit Lieblingsgeschichten, also mit diesen Superlativen. Es gibt viele Sachen, die ich gerne esse.
Aber ich habe tatsächlich, also für die Audience draußen, Markus hat mir in der Vorbereitung geschrieben, also das Einzige, was ich nicht so gerne mache, ist auf Superlative antworten. Habe ich gedacht, cool, ich finde das richtig geil, ja.
Aber nicht, weil ich es nicht gerne mache, ich kann es nicht.
Okay, also der Punkt ist aber, ich habe das meine Fragen überprüft und da stand dann irgendwie, was ist dein Liebste oder was ist das beste Gericht, das du je gegessen hast? Und da habe ich gedacht, okay, schreibst du um, ne? Also Lieblingsgericht finde ich jetzt nicht ein Superlativ.
Doch, das ist ja das schon? Liebste Gericht.
Ja, okay.
Das ist
okay.
Superlativ. Also wenn du mich fragen würdest, was isst du gerne, dann, könnte,
du gerne?
Sagen, dann könnte ich dir sagen, ich esse Fisch sehr gerne, ich esse Scampi sehr gerne, ich esse aber auch irgendwie, wie heißt das, Beef Tartar sehr gerne mit Pommes und ein Glas Rotwein dazu. Ja, aber das Lieblingsgericht habe ich nicht.
Kochst du gerne?
Ja, sehr gerne.
Okay. Nächste Frage. Du könntest dir eine Superkraft wünschen, egal was. Also du hättest jede beliebige Superkraft, die du gern haben möchtest, welche wäre es?
Ich glaube, mich also wahnsinnig schnell bewegen zu können. Im Sinne von, dass wenn ich sage, ich möchte jetzt nach Barcelona, dass ich in 2 Sekunden in Barcelona wäre.
Mhm.
Das fände ich gut.
Das ist ja diese klassische Marvel-Geschichte, die können das ja alle, ne? Die
ja,
die zwischen ja immer dann irgendwie so Superman-mäßig sind
ja.
Die dann in New York, ne?
Hab ich auch gesehen und dachte so, das würde mir sehr gut gefallen. Und wenn man noch weiter zurückdenkt, dann denkt man an das Raumschiff Enterprise, glaube ich. Mhm. Und dort wurde, glaube ich, gebeamt.
Richtig. Scotty, beam me up.
Genau. Da, also das wäre alternativ zum Schnellrennen. Beamen wäre auch okay.
Aber nicht, ich habe letztens mit meinen Kindern geguckt, die Fliege. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ein Horrorfilm aus den 80er Jahren. Und da hat jemand eine Beammaschine erfunden. Also du kannst von einer Maschine zur anderen beamen. Aber beim ersten Eigenversuch war eine Fliege mit im... Und die DNA setzt sich dann anders zusammen. Egal. Gut. Mein Lieber, analog oder digital?
Tatsächlich beides gerne. Ich habe zum Beispiel, wo man das sehr gut sehen kann, wenn man sich meinen Schreibtisch ansieht, hier gibt es viel Papier immer noch und Bücher, aber es gibt halt auch Unmengen von digitalster, neuester, bester Technik. Also beides.
Beides, ja. Ich finde auch, entweder oder muss nicht immer sein, aber die Frage ist halt spannend, ne?
Ich komme mir nur manchmal ein bisschen, ich denke dann immer, wenn ich so mit diesem vielen Papier, mit Stiften und so weiter schreibe, komme ich mir tatsächlich oldschool vor und es ist halt auch das Problem, dass man nicht irgendwie über eine Cloud drauf zugreifen kann. Also es hat was Praktisches, was es eben auch so, aber die Tätigkeit als sich mit einem Füllfederhalter oder mit einem schönen Stift auf Papier zu schreiben, sei es nur Notizen zu machen oder tatsächlich Tagebucheinträge auch zu schreiben, das liebe ich einfach.
Mhm. Führst du ein Achtsamkeitstagebuch oder generell ein Tagebuch?
Nee, ich führe schon mein Leben lang Tagebuch, aber immer nur so, das mache ich ein paar Mal im Jahr, wo ich mich dann hinsetze und dann Zeit habe und dann irgendwie, keine Ahnung, so über die letzten großen bewegenden Dinge in meinem Leben irgendwie das niederschreibe. Und ich kann tatsächlich bis, glaube ich, zu meinem 12. Lebensjahr die Bücher zurückverfolgen. Also die habe ich
krass.
Noch. Und das ist, wenn man mal ab und zu drin rumblättert oder sowas, ist das lustig.
Das glaube ich, hier.
Und habe festgestellt, dass sich die Themen gar nicht so sehr verändern.
Okay, also Markus, die Autobiografie ist hiermit bestellt, ja, wenn sie dann rauskommt.
Es wird keinen interessieren. Das,
denkst du?
Ja, glaube ich, ja. Ist ein bisschen schade. Aber wenn es so sein sollte, dass das Schicksal das doch nochmal verändert, dann hätte ich zumindest eine gute Grundlage.
Okay. Welcher Film hat dich zuletzt richtig bewegt?
Also bewegt auf eine andere Art und Weise, als du es vielleicht meinst, und zwar Jurassic Park. Ich war seit Ewigkeiten das erste Mal wieder im Kino, also wirklich seit Jahren. Das war jetzt vor 3-4 Wochen und da war ich im Jurassic Park und ich war zum ersten Mal im Leben in einem 3D-Film.
Ah, okay.
Das fand ich beeindruckend.
Krass, oder? Und gerade bei dem Film.
Ja. Das fand ich beeindruckend. Da flogen mir die Fledermäuse um die Ohren.
Ja.
Das war wirklich toll.
Okay, die nächste Frage stelle ich, ja doch komm, ich stelle sie, aber ich weiß die Antwort schon. Buch oder Podcast?
Buch.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, du sagst beides, weil digital und analog und so weiter.
Ja, ich habe mit Podcast natürlich beruflich so wahnsinnig viel zu tun und mit Romanbüchern beruflich gar nichts zu tun. Das bedeutet, wenn ich ein Roman in die Hand nehme, dann fühle ich mich, dass ich freie Zeit habe. Und Podcast bedeutet für mich halt auch sehr, sehr viel Arbeit, genau.
Ich verstehe.
Okay. Auch wenn ich natürlich gerne Podcast höre, also keine Klar. Frage.
Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Obst.
Obst, okay. Ja.
Ich liebe Birnen.
Legt man Obst im Kühlschrank? Darf man doch eigentlich nicht, oder?
Bei mir liegt alles Obst im Kühlschrank.
Okay. Es gibt ja auch unten dieses Gemüse- und Obstfach. Wahrscheinlich ist das speziell dafür. Okay.
Ein Gemüsefach.
Okay, letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Auf der Glücksskala von 1 bis 10, wo bist du aktuell?
Zwischen 8 und 9.
Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben. Wir wissen jetzt, dass du Höhenangst hast, dass dein Hund deine große Liebe ist und dass du aktuell bei 8 bis 9 stehst. Das ist doch schon mal jede Menge.
Möchtest du noch eine kleine Geschichte zur Höhenangst hören?
Immer.
Ich habe Höhenangst gehabt und bin, also ich erinnere mich an eine Ehe, sage ich das? Nein. Also ich hatte Höhenangst und das war richtig blöd, weil das auch dafür sorgte, wenn ich mit dem Auto über eine Autobahnbrücke gefahren bin, dann fahre ich auf der linken Seite, also auf der mittleren Seite, damit ich irgendwie nicht so in der Nähe vom Abgrund fahre. Mhm. Und ich spüre körperlich, wie ich so Kribbeln in den Beinen habe. Also ich merke, wie ich ganz schwach werde im Körper und Kribbeln in den Beinen. Und ich bin letztes Jahr nach Dänemark gefahren in den Urlaub im Sommer, das ist also ziemlich genau ein Jahr her, mit meiner Emma alleine und habe dort eine richtig beschissene Zeit gehabt, weil ich in diesem Urlaub ankam, in dieses total schön gelegene Ferienhaus, erste Reihe am Strand, wirklich alles super schön, Wetter war so mittelmäßig, aber das war nicht das Problem. Ich kam irgendwie da rein und ich weiß nicht, ob du das kennst, mir begegneten auf einmal alle meine Ängste, Probleme, Herausforderungen, also all die Dämonen, die man irgendwie so im Alltag ganz gut gemanagt bekommt, saßen fröhlich in Dänemark und warteten in diesem beschissenen Ferienhaus auf mich. Und ich hatte richtig, also wirklich, ich hatte richtig eine schlechte Zeit dort und habe auch am Tag zwei schon überlegt, ob ich abbreche. Und dann habe ich mich aber durchgerungen und habe mit mir vereinbart, du machst immer einen Tag länger. Also du wartest bis morgen früh und dann überlegst du, ob du nach Hause fährst. Okay, heute noch nicht, bleib noch einen Tag. Einen Tag länger, nächsten Morgen wieder überlegen. Und so zog sich das fast über eine Woche, glaube ich. An Tag 6 habe ich dann die Schnauze voll gehabt und habe irgendwie immer meine Sachen gepackt und bin zurückgefahren. Aber in diesen 6 Tagen habe ich mich unfassbar selbst mit mir beschäftigt. Ich habe ganz viele Podcasts gehört, ich habe meditiert, ich habe Yoga-Übungen gemacht, ich habe mit TherapeutInnen gesprochen. Also wirklich eine intensive Zeit gehabt. Ich fahre nach Hause über die, wie heißt die, Nord-Ostsee-Kanalbrücke, die wahnsinnig hoch ist. Ich fahre da ganz normal rüber, rechte Spur und denke so auf der Brücke, was ist das denn?
Wo ist mein Kribbeln?
Wo ist denn meine Höhenangst geblieben? Die ist weg seitdem.
In diesem beschissenen Ferienhaus in Dänemark.
Und ich sag dir, es ging nicht um Höhenangst bei mir. Wirklich, es ging nicht um Höhenangst bei diesen Themen. Und dann bin ich in Hamburg und dann sagt jemand zu mir, dann lass uns mal ausprobieren, ob das stimmt. Wir gehen auf den Michel, ist die Hauptkirche in St. Michaelis in Hamburg. Die ist hoch, dann sind wir auf diesen Michel gegangen.
Kein gegangen Problem. Oder mit dem Aufzug hochgefahren?
Nee, zu Fuß, die ist duschen, dann kann man hochlaufen. Mhm. Kein Problem.
Krass.
Crazy.
Crazy, ja. Klingt so ein bisschen nach Jakobsweg Leid in Dänemark, ne? Weil Menschen gehen ja auf solche Wege, um sich mit ihren eigenen Ängsten zu konfrontieren, um den Dingen zu begegnen. Nur du hast es gar nicht geplant. Und es ist einfach
Ich wollte Urlaub machen. Ich wollte einfach nach einer harten Zeit Urlaub machen.
Aber vielleicht war das ein geiler Urlaub, du hast es nur nicht so wahrgenommen.
Also zumindest hat er ganz schön viel in meinem Leben verändert.
Cool. Mein Lieber, jetzt steigen wir wieder ein. Und du hast ja vorhin gesagt, Zivildienst. Und in deiner Biografie und in deinem Material, das ich gelesen habe, kommt direkt nach dem Zivildienst eine Zeit, die du selbst so ein bisschen umschreibst als Lost. Du fällst in ein Loch. Voll. Und es ist auch echt eine dunkle Phase. Ja. Ja. Da war ja in der Zeit dann auch dein Coming Out, wenn ich das richtig zeitlich zugeordnet habe. Erzähl doch einfach mal, warum war das so dunkel und natürlich interessiert mich am Ende dann, wie gehst du mit solchen Situationen, oder bist du damals mit umgegangen?
Ich habe Jahre später ein Fachbuch gelesen, oder so ein populärwissenschaftliches Buch gelesen, einer Amerikanerin, das hieß The Quarter-Life Crisis. Und diese Krise, die so zwischen 20 und 25 ist, die stelle ich bei fast allen jungen Leuten da und fest. Und genau in dieser Krise war ich damals auch. Das ist, glaube ich, das Erwachsenwerden. Also ich habe gemerkt, Das mit der sexuellen Orientierung läuft bei mir irgendwie anders. Ich bin schwul. Das war für mich insofern erst total schwierig, als dass ich irgendwie so ein, ich hatte natürlich ein Bild von mir und meinem Leben und wie das sein sollte und ich wollte eine Frau heiraten und ich wollte eine tolle Hochzeit haben und dann wollte ich Kinder haben, bla bla bla. Also diese ganzen Bilderbücher, die man da so im Kopf hat, und davon musste ich mich verabschieden. Stattdessen bin ich in einer Zeit groß gewachsen, wo auf einmal AIDS ein Thema war. Mhm. Und natürlich die Schwulen unfassbar ausgegrenzt und diskriminiert worden sind. Ich meine, das war, man hat von einer AIDS-Seuche gesprochen und das war wirklich eine schlimme Zeit. Es gab wenig Aufklärung, die Menschen schauten nicht wohlwollend auf uns. Dann in einer Kleinstadt, das ist das eine große Thema gewesen, eine große Baustelle. Die andere große Baustelle von mir war, ich wusste auf einmal nicht mehr, was ich beruflich machen wollte. Ich war total lost. Und es war furchtbar. Ich habe mich um mich selbst gedreht und bin in dunkle Zeiten gegangen. Das Thema mit dem Coming Out hat sich in dem Moment verändert, und zwar von einem Schlag auf den anderen. Das wäre wie so ein Peak, so ein ganz großer Peak von der unteren Seite unserer Achse, von der wir vorhin gesprochen haben, auf die oberen Seite, in dem Moment, wo ich mich in einen Jungen verliebt habe. Ich habe mich einfach total verknallt und ich war in dem Moment so happy, ich war so glücklich und habe auf einmal gemerkt, dass das, was ich dort, dass ich jetzt schwul bin, dass das gar keine Rolle spielt, weil ich einfach ein Menschen, ich war so happy. Wir waren nie zusammen. Ich war einfach nur unfassbar verliebt und habe dieses Gefühl irgendwie genossen. Gleichzeitig war es natürlich auch dramatisch und traurig. Und du kannst es dir vorstellen. Mhm. Also vielleicht.
Ja.
Und die andere Geschichte mit dem Job, das hat auch lange gedauert. Ich habe dann angefangen, eine Therapie zu machen. Bin dann aber an einen richtig schlechten Therapeuten gelandet. Mit dem stand ich später noch vor Gericht und kam da auch nicht so richtig weiter und es hat relativ lange gedauert. Ich krieg's selber nicht mehr so ganz genau auf die Kette. Meine Mutter hat, glaube ich, dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich rufe jetzt einen Bekannten an, der arbeitet beim Mindener Tageblatt, das war so eine Tageszeitung in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht kannst du da Praktikum machen, einfach, dass du ein bisschen was zu tun hast. Ich hatte vorher schon für die Schaumburger Nachrichten gearbeitet, Schaumburger Zeitung, so als freier Mitarbeiter, und dann klappte das und dann bin ich dahin und das war der Wendepunkt. Kam ich wieder in einen Bereich, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich mich kreativ ausleben konnte. Ich habe dann angefangen, für die Zeitung zu schreiben, bin dann zum Radio gegangen und habe dann dort meine Ausbildung gemacht. Und ab dem Moment lief es sozusagen beruflich eigentlich sehr gut weiter.
Mhm. Das ist vielleicht
der Studium oder nicht, war auch eine große Frage. Soll ich studieren oder soll ich nicht studieren? Mhm. Ich hatte Lust zu studieren, hatte mir Unis angeguckt, hatte Studiengänge rausgesucht, habe mit Leuten gesprochen. Es gab dann NCs, wo es nicht ging. War ich mir nicht ganz sicher, ob es richtig ist. Und dann kam halt ein Angebot aus Hamburg und dann habe ich dazu gesagt und das war sozusagen die Absage ans Studium. Wenn ich etwas bedauere in meinem Leben, ich bedauere nicht so richtig viel, aber wenn ich etwas bedauere, dann vielleicht, dass ich mir diese Zeit des Studierens genommen habe.
Was hättest du studiert, wenn?
Also damals hatte ich mich für Germanistik und Geschichte interessiert.
Mhm. Cool. Jetzt ist das vielleicht ein ganz guter Moment, und zwar ist deine Mutter der Aufhänger mal wieder. Ja, die Frau ist mir sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Aber schon bei der Anmoderation vorhin von dir. Aber ich würde ganz gerne in der Heldenreise, also wir hatten so Aufbruch, erste Hürden, dann gibt's Täler, durch die man durchgeht. Das nennen wir die dunkle Höhle. Und dann gibt's aber immer Treffen mit Mentoren. Und in dem Fall hat deine Mutter, eine Mutter ist natürlich kein Mentor, weil sie ist die Mutter und das ist die Familie. Aber trotzdem hat sie was gemacht, was ein Mentor macht, nämlich dich sozusagen aus der Situation zu holen, dich irgendwo hinzuschubsen und zu sagen, du gehst jetzt zum Mindener Tagblatt und arbeitest wieder und dir diesen entscheidenden Kick zu geben, den du alleine nicht gemacht hättest. Und die Frage, die ich so habe, verbunden mit Mentoren ist, gibt's in deiner Karriere insgesamt, also jetzt nicht nur in dieser Phase, sondern später auch Menschen, wo du sagst, okay, das waren echte Mentoren?
Gibt es, ich hatte ja von dem Kirchenmenschen gesprochen, den meine Oma da zitiert hat, der auch schwul war. Das war und ist mein lieber Freund Gerald. Und Gerald war damals Kirchenmusiker in meiner Gemeinde. Gerald war vielleicht so um die 40 Jahre alt oder sowas. Und war mein Orgellehrer und kriegte natürlich mit, wie es mir geht und was für eine Entwicklung ich da ging. Und ich habe halt auch mal Fragen gestellt, weil ich ja wusste, er ist schwul und man kann drüber reden und so weiter. Und das war der einzige schwule Mann, den ich überhaupt hatte. Und den habe ich halt alles Mögliche gefragt und der hat mir alles erklärt. Und der hat einen Hund gehabt, wir sind viel spazieren gegangen zusammen und dann hat mir erzählt, wie das funktioniert in diesem Business. Und das war ein sehr guter Freund, der mir den Weg dort geebnet hat und mir ganz viel Unterstützung für mich selber gegeben hat und mir Sicherheit gegeben hat. Und später in meinem Berufsleben gab es nicht so viele, hätte ich mir mehr gewünscht. Ich bin leider der Typ, der sich irgendwie mit Dingen an andere, ich suche mir keine Mentoren, das ist schade. Das hätte ich mal machen können, aber tue ich irgendwie nicht, warum auch immer. Aber trotzdem trifft man natürlich den einen oder anderen. Ich erinnere mich an einen Chefredakteur, den ich hatte, Herr Bertram, der aber auch der ist sehr früh verstorben, vor 10 Jahren oder irgendwie sowas. Der war großartig, von dem habe ich so unfassbar viel über Fernsehen, über Produktion, über Journalismus, über Beiträge, über Film, Technik und so weiter gelernt. Beeindruckend. Wir waren immer per Sie, was ich auch irgendwie lustig finde. Der war nicht viel älter, also der war, keine Ahnung, 15 Jahre älter als ich oder so. Hm. Aber es war immer Herr Tirok und Herr Bertram. Ja, der fällt mir auch ein.
Ja, cool. Jetzt hast du in deiner Vita so unfassbar viele Stationen, die ich alle spannend finde, also Radiostationen, dann Hamburg 1 und so weiter. Ehrlicherweise stand ich vor der Aufgabe, wie kriege ich diese Phase durchmoderiert, ohne dass wir irgendwie was vergessen oder so, ja, oder beziehungsweise wichtige Stationen überspringen. Deswegen würde ich dich einfach bitten, dass du es vielleicht mal aus deiner Sicht so ein bisschen erklärst. Und ich würde gerne damit einsteigen, mein Lieber, bevor wir diese Phase mal so durchgehen und du mal erklärst, was so wichtige Milestones waren, würde ich gerne damit einsteigen, dass ich nochmal kurz zurückspule, gedanklich in den Synapsen zu dem Punkt, als ich sagte, es gibt halt diese unheimlichen, oder es gibt Menschen, da gibt es gefühlt wahnsinnige Highlights und die haben auch sehr tiefe Downlights dann oft, über die sie auch erzählen, glücklicherweise in meinem Podcast. Und diese wahnsinnigen Highlights, das habe ich mir notiert, sind die Menschen, denen du begegnet bist in deinen beruflichen Stationen, sage ich jetzt extra so. Muss gerade mal gucken, wo ich mir die aufgeschrieben habe. Und da habe ich eine gezielte Frage, bevor wir gleich auf diese Zeitspanne mal schauen und du vielleicht so kurz erklärst, wie sich das entwickelt hat. Du bist begegnet Tom Cruise. Diese Story musst du uns noch erzählen, wie du ihn anmoderiert hast oder angesprochen. Begegnet also faszinierenden Menschen, Efraim Kishon, für die Menschen, die ihn nicht kennen. Ich hatte tatsächlich, ich glaube mit 10 oder 11 das erste Buch von Efraim Kishon bekommen oder von meinen Eltern, von meiner Mutter gelesen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich fand aber immer diesen speziellen jiddischen Humor total lustig. Ja, also wahnsinnig lustig. Und die Frage, die ich mit ihm verbinde, ist, oder die ich dir später gerne auch noch stelle, ist, weil der ist ja privat auch so lustig. Aber du bist Menschen begegnet wie Tom Cruise, Heidi Kabel, Angela Merkel, Veronika Ferres. Solche Menschen hast du beruflich getroffen. Und einen hast du getroffen, den verehre ich.
Habe Kerkeling.
Nee, tatsächlich so. Nicht. Also den verehre ich auch. Den
Roger Willemsen.
Roger Willemsen verehre ich auch, aber den meine ich auch nicht. Sondern ich finde unfassbar gut Sir Peter Ustinov. Oh. Und ja, die Frage, die ich damit verbinde, ist, waren das tatsächlich so Highlights? Waren das auch menschlich so Highlights oder sind da auch so ein paar richtige Arschlöcher dabei?
Arschlöcher habe ich jetzt nicht so dabei, glaube ich, kennengelernt. Aber eine totale Enttäuschung. Ich erinnere mich, dass ich bestimmte Schauspielerinnen waren es, glaube ich, meistens, die ich ganz toll fand, aus meiner Jugend auch, die dann auf einmal vor mir im Studio saßen und ich total enttäuscht war und dachte so, was ist das denn? Wie uninspiriert kann man denn sein? Oder wie langweilig kann man denn Interviews geben? Oder wie unintelligent kann man eigentlich sein? Also davon gab es schon einige. Man sagt ja auch, triff nicht deine Stars. Meistens wirst du enttäuscht und da ist schon was dran. Es gab aber andere, zum Beispiel wie Harpe Kerkeling den ich auf dem, also unfassbar lustige Geschichte, auf dem 80. Geburtstag von Inge Meisel kennengelernt habe. Also ich meine, das ist ja schon absurd. Gegen Mitternacht, wir waren beide etwas angeschakert, weil wir natürlich auf uns Inge ordentlich angestoßen haben. Und dann kamen wir ins Gespräch und haben uns unterhalten und so weiter. Ein paar Tage später hatte ich ihn dann in die Sendung eingeladen und er war da und wir haben ein 45-minütiges Interview geführt, was einfach legendär war. Was einfach großartig war, weil es gibt tatsächlich immer wieder auch Menschen, an die ich mich eben auch erinnere, die eben großartig waren. Roger Willemsen, ein großartiger Mensch, den ich mehrfach bei mir im Studio begrüßen konnte und mit dem ich tiefe Gespräche dort führen konnte. Tom Cruise, das ist eher eine lustige Geschichte, weil ich, es war eine Live, auch noch eine Live-Geschichte. Mein Englisch zu dem Zeitpunkt war miserabel. Es ist immer noch nicht gut, aber damals war es miserabel. Und ich führte ein englisches Interview mit ihm und ich war so aufgeregt. Und das war das erste Jahr, dass ich Fernsehen gemacht habe, dass ich ganz lässig Hi Tom sagen wollte, how are you? Und irgendwie sowas wollte ich einsteigen. Es war Mission Impossible 1. Und alles, was ich rauskriegte, war ein verstottertes Hi Cruise. Und dann dachte ich so, was redest du da, Markus? Und wurde natürlich knallrot, hab geschwitzt wie irgendwas. Und er war auch so, hä? Und er war dann lustig, hat das aufgefangen und war super professionell. War nicht schlimm, aber ich bin halt, kannst du dir vorstellen, ich bin gestorben. Ja. Er ist so ein Weltstar und ich vergeige das. Mit Sir Peter Ustinov war eine besondere Begegnung, weil es ein so ruhiger, feiner Mensch war. Das war wunderbar. Wir haben im Hotel für Jahreszeiten in einer Suite gesessen. Und sein Manager tobte draußen vor der Tür, weil wir die Tür zugeschlossen hatten. Er hatte nämlich nur 20 Minuten Zeit, aber unser Interview musste 30 Minuten dauern, weil die Sendung so lange dauerte. Und dann hatte meine Redakteurin einfach den Manager rausgelockt und dann haben wir die Tür von innen zugemacht. Und dann haben wir halt 30 Minuten das Interview geführt. Der Manager fand das scheiße. Sir Peter Ustinov war das völlig egal. Das waren schöne Begegnungen. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich bin nach Hamburg gegangen, weil ich dort einen Fernsehsender mit aufgebaut habe. Einen lokalen, privaten Fernsehsender, Hamburg 1. Das war damals eine richtig große Geschichte. Und ich war so der Kultur- und Gesellschaftsmensch. Habe dann eine tägliche Talksendung gehabt, habe Reportagen gemacht und habe dadurch, ich bin nach Hamburg gegangen, also von Stadthagen weg nach Hamburg. Das war meine erste Wohnung, die ich dann auch hatte, die ich hatte in der Großen Freiheit, also die Straße Große Freiheit 34, das war meine Hausnummer, genau neben der Großen Freiheit 36, die ja weltberühmt ist. Da habe ich gewohnt und dieses Motto Große Freiheit habe ich immer mit Hamburg verbunden. Hamburg ist für mich immer die Große Freiheit gewesen. Und in diesem Job, den ich dort ausüben durfte, viele Jahre, also gefühlt viele Jahre, habe ich einfach so viele großartige Menschen kennengelernt und die Stadt hat mich mit so offenem Armen empfangen. Unglaublich. Also eine Einzigartigkeit. Deswegen liebe ich Hamburg auch aus wirklich tiefstem Herzen.
Und man hat ja auch ich habe aus deiner Vita auch gelesen, dass du auch gesagt hast, okay, das war eine großartige Zeit auch so. Also du warst quasi frei. Also ich vermute jetzt frei im Sinne von, es gab nicht dieses, wie hast du es vorhin genannt, das Lauern hinter den Vorhängen in der Kleinstadt. Das gibt's in Hamburg nicht. Ja. Zum anderen, glaube ich, hast du vorhin auch gesagt, Geld ist Freiheit für dich. Also ich glaube, da hast du auch vermutlich gut verdient oder
ordentlich. Nö, gar nicht so.
Nö. Okay. Aber du hattest auch dieses Wohnen mitten auf dem Kiez im Leben sozusagen, wo du ja auch ein Stück weit vielleicht A, geborgen bist, weil es dein Zuhause ist, B, aber auch einfach nur ein Mensch bist, der da rumläuft, so wie alle anderen auch da rumlaufen. Und wer schon mal in Hamburg war, auf der Großen Freiheit, der weiß, wie es da ist. Ne? Und es ist heute natürlich auch anders als damals. Aber die Frage ist, jetzt hast du so eine mega erfolgreiche Zeit. Und was ich in der Heldenreise immer gerne hinterfrage, ist, es gibt immer so einen auslösenden Moment. Und du beschreibst das auch ganz schön in deiner Unterlagen, die ich bekommen habe, dass du sagst, irgendwann habe ich gespürt, also du warst sozusagen im Prinzip jetzt von unserer aktuellen Heldenreise, die wir beschreiben, auf dem Zenit. Du hast tolle Menschen interviewt, du hattest wahnsinnig auch Reichweite vermutlich dann schon. Ich weiß nicht, wie so ein lokaler Fernsehsender, was der für Senderzahlen hat, aber du hast zigtausende Menschen erreicht, du hast beruflich eine große Herausforderung gehabt, du konntest dich weiterentwickeln und trotzdem hattest du irgendwann einen Impuls und hast gesagt, nee, möchte noch mal was anders machen. Wie kommt das? Wo kommt das her und wie war das?
Ich kann es eigentlich gar nicht erklären. Ich habe echt in den Sand gehauen. Mir kam es vor damals, ich war jung, ne? Ich habe da irgendwie so mit 24 oder sowas habe ich da angefangen. Und nach gut 7 Jahren hatte ich die Faxen so dicke und hatte keinen Bock mehr drauf, weil mir irgendwie, ich habe immer das Gleiche gemacht. Ich habe also jeden Tag irgendwelche Stars interviewt. Das hat mich echt nicht mehr gekickt. Ich musste jeden Tag vor die Kamera. Ich habe den Sinn da irgendwann nicht mehr drin gesehen, für mich persönlich. Und dann habe ich mich für andere Themen interessiert, auch so für spirituelle Entwicklung. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das fing damit an, dass ich stark geraucht und irgendjemand versuchte, sich in meine Sendung einzuladen und zu sagen und sagte: Markus, ich kann es schaffen, dass du mit dem Rauchen aufhörst. Dann habe ich gesagt: Im Leben nicht. Kannst du nicht. Ich rauche so gerne, das schaffst du nicht. Und dann haben wir das gemacht. Das hat was mit Hypnose zu tun gehabt und so weiter. Und am nächsten Tag habe ich nicht mehr geraucht. Und dachte so, was ist, das kann doch nicht sein, wie geht das denn? Krass, ja. Und habe mich dann erkundigt und dann sagte er, ja, das ist, ich habe neurolinguistisches Programmieren gelernt, das ist so eine Therapiemethode irgendwie und so weiter. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch können. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht in NLP und habe dort auf einmal eine ganz andere Sinnhaftigkeit gefunden und wieder eine Gemeinschaft gefunden von Leuten, die mich irgendwie, mit denen ich mich wohlgefühlt habe. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf Fernsehen. Das war mir so oberflächlich und das war mir zu viel Bling Bling. Und dann habe ich gekündigt und mein komplettes Umfeld ist durchgedreht. Und ich sage, Markus, wie kannst du? Das geht nicht. Mach es nicht. Und du hast gefragt, ob ich damals gut verdient hatte. Nö, hatte ich nicht. Ich war angestellt. Hatte auch keine Reserven. Also, weiß ich nicht, 2 Monate vielleicht. Und ich hatte auch keine Idee, was ich machen sollte. Ich wusste es nicht, aber ich habe gekündigt, habe aufgehört. Einfach aufgehört. Und es war ein Sommer, ähnlich wie dieser Sommer. Mein Auto war kaputt. Das hatte ich vorher irgendwie kaputt gefahren, weil ich irgendjemand draufgefahren bin. Und ein Kumpel von mir hat mir seinen Roller geliehen, so ein Mofa-Roller. Es war der schönste Sommer in Hamburg für mich. Ich hatte Zeit, eine tolle Wohnung gehabt, die viel zu teuer war, konnte ich mir eigentlich gar nicht mehr leisten, war völlig egal. Ich habe mich jeden Tag da morgens draufgesetzt, bin zum Strand, zum Elbstrand gefahren, habe da gelegen und gechillt und habe den schönsten Sommer meiner Hamburg-Zeit dort gehabt. Und war ganz sicher, es wird alles gut werden. Dann kam irgendwann, ich glaube nach 6 Wochen oder was, kam ein Anruf, ich habe damals ein Management gehabt und die haben gesagt, Markus, hier gibt es einen Casting von der ARD. Hast du nicht Lust? Und habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, weil ich wollte ja kein Fernsehen mehr machen. Dann haben die gesagt, es ist aber die ARD, Markus. Denk drüber nach. Mhm. Habe ich gesagt, na gut, ich fahre da halt hin. Und dann bin ich halt zum Casting zu dieser ARD gefahren. Die fanden mich super. Und dann konnte ich nicht mehr absagen. Und dann habe ich kein Fernsehen mehr in Hamburg gemacht, dann habe ich Fernsehen in Köln gemacht.
Und übrigens, bevor wir zu der Kölner Zeit kommen, ganz kurz, weißt du, was ich sehr, sehr schön fand als Satz in deinen Unterlagen, die du mir gegeben hast? Da hast du das beschrieben mit, ich hatte große Stars, Weltstars interviewt, ich war jetzt auf einer spirituellen Reise, also ich fasse es in meinen Worten zusammen, ja. Ich hatte jetzt spirituellen neuen Sinn und jetzt sollte ich Marienhof ansagen. Das war irgendwie nicht mein Ding, ja. Das
fand ich total schön. Die ARD wollte mich als Fernsehansager. Ja. Als Fernsehansager. Also ich sollte sagen, hallo, jetzt gibt es die verbotene Liebe und jetzt gibt es den Marienhof und das ist passiert. Mhm. Und das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann doch jetzt nicht, ich bin doch hier der große, ich bin doch der zweite Biolek. Wie könnt ihr mich denn jetzt hier irgendwie in die Abgründe der Unterhaltung stecken? Da ich aber natürlich auch wusste, ich muss von irgendwas leben und da ich natürlich die ARD auch als Chance gesehen habe, habe ich halt zugesagt. Und bin, Wolfgang, du wirst es kaum glauben, der letzte deutsche Fernsehansager geworden.
Nein, ja. Auch das noch. Das hätte meinen Druck noch mehr erhöht, wenn ich das gewusst hätte, aber zum Glück erfahre ich es erst jetzt.
Aber das war eine coole Zeit. Ich habe es dann nicht ernst genommen. Also im Sinne von, ne, dass ich habe dann meinen Lebensinhalt nicht mehr eben natürlich nicht in diesem Job gesucht, sondern in anderen Dingen und hatte dann auch eine gute Zeit mit Verbotener Liebe und Marienhof. Ich erinnere mich an viele Leute, die mich anquatschten und sagten, du hast mich während der ganzen Studienzeit durch mein Studium gebracht, weil offensichtlich Verbotene Liebe gab es um 17.50 Uhr, war das so eine Zeit, wo Studierende mal kurz irgendwie gechillt haben und dann irgendwie einen Fernseher angemacht haben und dann gab es halt die Verbotene Liebe mit Markus.
Wahnsinn. Habe ich auch oft geguckt, ehrlicherweise muss ich sagen. Da gab es immer Verbotene Liebe und dann Marienhof und das war so chillig damals in der Ehe auch, das war so die Zeit, da hat man einfach mal eingeschaltet.
Du hast ja auch noch kein Netflix und Co.
Mal geguckt, mal nicht geguckt, genau. Und die hatten damals immer schon sehr, sehr gute Cliffhanger. Also wenn du in der Folge drin warst, dann musstest du quasi am nächsten Tag, da hat sich der ganze Tag ausgerichtet, dass man dann abends guckt, was da jetzt passiert im Marienhof oder so.
Die wussten, wie sie Fernsehen machen sollen. Heute bin ich mit einer der damaligen Chefautorinnen befreundet.
Ah ja, cool. Diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, die Live-Situationen, die Hey-Hi-Crews, Situation, die Interviews, die Moderationen. Welchen Impact hat das auf dich als Trainer? Das ist eigentlich eine doofe Frage, weil das kannst du so gar nicht zusammenfassen. Frage aus deiner heutigen Perspektive anders gefragt, ist es das schon alle sozusagen der Weg zum Trainer oder hast du irgendwann nochmal eine Abbiegung genommen sozusagen?
Da müssen wir tatsächlich nochmal in meine Jugend oder Kindheit zurückspringen. Mhm. Es gibt ja immer so diese ein oder mehrere Traumberufe, die Kinder und jungen Menschen haben. Ich wollte Lehrer werden. Mhm. Bin ich sozusagen geworden. Also das ist etwas, was von Anfang an irgendwie da war. Das bin ich geworden. Ich wollte damals auch Dirigent werden. Mhm. Ich bin dann Regisseur geworden, habe viele Medienpreisverleihungen als Regisseur bearbeitet. Ich wollte Pastor werden. Ich bin Moderator geworden, habe das sozusagen auch gemacht. Also im Grunde habe ich schon als Kind meine Fähigkeiten ziemlich genau einzuschätzen gewusst. Ich habe vielleicht nicht sofort den richtigen Beruf gefunden in meiner Vorstellung, aber was diese Tätigkeit angeht, war eigentlich schon alles klar, als ich, und ich habe als Kind auch gerne Busfahrer gespielt. Okay. Ich bin jahrelang, Bulli gefahren. Also so diese Träume, die ich als Kind hatte, die habe ich mir weitestgehend erfüllt.
Und in deine Herleitung, wenn ich was ergänzen darf, wenn ich mich an das Coachy-Gespräch erinnere, dann wolltest du Pastor werden und bist Coach geworden. Denn das ist ja auch ein Gefühl, was du den Menschen gibst. Vielleicht so nicht wirklich was Pastorales, aber schon dieses...
Pastor würde mich eher zum Moderator zählen, aber dieser Diakon, dieser Jugendgruppeleiter, das würde ich eher Richtung Training und Coaching zählen. Mhm. Okay. Das ist tatsächlich auch dabei geworden. Also letztendlich ist alles dorthin gegangen und dadurch, dass ich so einen krassen Freiheitsdrang in mir spüre und mich nicht ich mag es nicht, wenn andere Leute mir sagen, was ich machen soll. Da habe ich ein Problem mit. Da rebelliert mein innerer Markus vehement.
Warum?
Das hat was mit Selbstbestimmung zu tun. Warum sollte ich mir von jemand anderem sagen, was ich tun soll? Das macht für mich, dieses Konzept ergibt sich nicht für mich. Ich bin kein Kind mehr.
Mit Blick auf das Gespräch heute würde ich sagen, da ist auch sehr viel Mutter-DNA in dir.
Das stimmt. Meine Mutter hat sich auch nie was sagen lassen.
Richtig.
Meine Oma hat meiner Mutter den Lippenstift geklaut und meine Mutter hat sich den Lippenstift zurückgeklaut. Und also ich glaube, so bin ich auch. Ja.
Dieses gesund egozentrische und auch ein bisschen rebellische und ein bisschen, ich gehe halt einfach dahin, wo ich will. Ich kündige jetzt, ja völlig crazy, in der Position, die du damals hattest, die wir eben besprochen haben. Das ist, glaube ich, ein Stück weit auch deine Mutter.
Ich höre halt auf mich, ne? Ich höre halt auf mich und das, ich weiß halt wirklich, was ich will. Mhm. Und dann gehe ich den Weg, auch wenn ich vielleicht nicht weiß, was das immer bedeutet. Aber ich weiß sehr genau, was ich will und was ich nicht möchte. Und dann mache ich das. Mhm.
Vielleicht hast du deswegen auch vorhin die berechtigte Frage gestellt, glaubst du, wir machen Fehler? Weil also an mich, weil es sind ja keine Fehler, sondern es ist der Weg, der in dem Moment richtig ist.
Ja.
Finde ich eine sehr coole Geschichte. Ich würde gerne noch mal in eine der dunkleren Geschichten bei dir eintauchen in deiner Vita. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe so viel Material, ich könnte 3 Sendungen mit dir machen, locker. Aber du beschreibst auch den Tod deines Vaters in dieser Phase Anfang 20er als nochmal als etwas, was dich wahnsinnig mitgenommen hat. Oder
da war ich 40.
Ach, da warst du 40, genau. Da sorry, das habe ich jetzt durcheinander geworfen. Ja, genau.
Das spielt keine Rolle, das war, das war furchtbar. Also mein Vater war Zeit seines Lebens war immer ein bisschen krank. Hatte immer so Dinge, mit denen er sich rumgeschlagen hat. Und irgendwann wurde er dann richtig krank, hat dann auch Krebs bekommen. Und Papa war nicht so ein Kämpfertyp. Und also ich erinnere mich daran, dass ich dann irgendwie, als ich das gehört habe mit der Diagnose, dass ich mich hingesetzt habe und dass ich recherchiert habe und dass ich irgendwie rausgefunden habe, dass man zumindest unterstützend ganz viel über Ernährung machen kann und so weiter, habe Bücher gekauft und bin dann zu Papa und habe mit ihm darüber geredet und habe ihm diese Bücher da irgendwie hingelegt und ich glaube, Papa hat nie in diese Bücher reingeguckt, weil er vielleicht gesagt hat, das hat ganz viel mit seiner Biografie zu tun, die eben auch sehr schwierig, Nachkriegskind und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall ist er dann, hat dann Krebs gehabt, ist ins Krankenhaus gekommen. Er wollte unbedingt meinen 40. Geburtstag noch erleben und hat durchgehalten. Mir war das damals gar nicht bewusst, dass er meinetwegen durchgehalten hat. Und dann 3 Monate später kriegte ich dann den Anruf, von meiner Mutter, ach nee, dann habe ich ihn noch mal besucht im Krankenhaus und ich fand, dass er einen guten Eindruck machte. Und ich war eigentlich ganz, ganz happy und bin, es war in Hannover und bin zurück nach Köln gefahren. Und eine Woche später kriegte ich den Anruf von meiner Mutter, wenn du Papa noch mal sehen möchtest, dann müsstest du jetzt kommen. Es geht ihm gar nicht gut und er wird wahrscheinlich die nächsten 24 Stunden nicht mehr überleben. Dann bin ich natürlich dahin gefahren. Und dann war er aber auch schon nicht mehr bei Bewusstsein. Das heißt, ich konnte mich nicht bewusst von ihm verabschieden, sondern da lag dann dieser Körper von Papa, sah nicht gut aus, mit diesen Maschinen. Und ich saß da und ich wusste gar nicht, was ich da sollte. Ja, und dann habe ich mich verabschiedet und dann sind wir nach einer Dreiviertelstunde nach Hause gegangen. Und dann in der Nacht ist er dann gestorben. Mit, ich glaube, nicht mal 65 Jahren.
Abschied ist für dich wie gehst du mit Abschieden um?
Da reißt es mir das Herz aus dem, nee, wie sagt man, doch, Herz aus dem Körper. Und dann ein bisschen später fange ich mich wieder. Also dann akzeptiere ich das.
Gerade weil du jemand bist, der NLP gelernt hat und spirituell bist und bekennend spirituell bist, würde ich gerne von dir wissen, bereitest du dich auf Abschiede vor? Und ich frage noch mal eine Nummer härter und ich weiß, das wird jetzt hart, aber ich frage es trotzdem mal, weil ich glaube, du hältst es aus und ich glaube, du...
Ich habe eine Ahnung, was jetzt kommt.
Ja, was machst du, wenn Emma mal nicht mehr da ist?
Ja, das habe ich geahnt. Emma ist in diesem Jahr sehr krank geworden. Also Emma wird 11. Emma ist in diesem Jahr sehr krank geworden und es stand 3 Tage oder 4 Tage auf der Kippe. Sie musste operiert werden und dann war es nicht klar, ob sie es überlebt. Das war natürlich furchtbar. Also ich habe einfach 4 Tage neben Emma im Wohnzimmer gelegen. Ich habe mir das Bett ins Wohnzimmer gestellt, also die Matratze, und habe dann eben an ihrer Seite verbracht und alles getan, dass es ihr wieder besser geht. Heute springt sie so rum, als wäre sie 3 oder 4 Jahre. Also sie hat es geschafft. Aber natürlich ist unsere Zeit sehr endlich. Ich habe das verstanden. Das ist auch in Ordnung für mich und auch in Bezug auf Emma ist alles gut. Ich habe wahnsinnig Angst vor den letzten Momenten und wahrscheinlich dieser Entscheidung, die die meisten HundebesitzerInnen treffen müssen, über das Leben des Hundes zu entscheiden und zu sagen, ich setze dem jetzt ein künstliches Ende. Dieses Konzept erschließt sich mir nämlich auch nicht so richtig. Ich hoffe inständig für Emma, dass sie die Chance hat, einfach abends ins Körbchen zu gehen und einzuschlafen und am nächsten Morgen nicht mehr aufzuwachen. Das wäre das größte Geschenk für uns alle, auch wenn es mich dann total natürlich irgendwie überraschen wird. Aber ich möchte eigentlich nicht den letzten Gang mit ihr gehen, den ich natürlich gehen werde. Wenn es soweit sein wird, dann ist es so. Aber es wird furchtbar, natürlich. Aber ich weiß auch, dass ich eine Woche später in den Himmel gucke und mich an die schöne Zeit mit der Emma erinnern werde und ein freies Leben führen werde.
Boah, das ist eine unfassbar kraftvolle Aussage, die du da gerade bringst. Weil, also ich persönlich habe mit Abschieden schon so meine Probleme, ähnlich wie du. Ich bin auch in dieser Reißt-mir-das-Herz-raus-Phase. Hat auch vielleicht mit meiner Biografie zu tun, weil ich bin ja halbweise. Also ich habe einen Stiefvater, deswegen sage ich mal meine Eltern, weil es sonst zu kompliziert wäre. Aber mein Vater ist gestorben, als ich 6 war, beim Arbeitsunfall. Das heißt, er ist morgens gegangen in der Phase, wo ich ihn gerade so richtig, wir hatten gerade so eine richtige Vater-Sohn-Beziehung, so mit 6, ja. Also bewusst auch, wo ich mich an Momente erinnere, und er ist morgens gegangen und nie mehr gekommen und konnte mich nicht verabschieden. Und das hatte ich jetzt vor kurzem wieder, eine Gründerin von unserem Geschäft. Also ich hatte mir mit 3 Leuten gegründet, die Agentur, und sie war nur noch stille Teilhaberin und immer super ausgekommen miteinander und haben uns 2-3 Mal im Jahr getroffen noch zu Bilanzbesprechungen oder sowas. Und neulich ruft ihr Mann an, sagt du, ich sag jetzt meinen Namen nicht, aber sie stirbt. Ich wusste von nichts, also von gar nichts, ja, und konnte mich auch in dem Fall wieder nicht verabschieden, und das ist für mich so das schlimmste Trauma. Deswegen frage ich auch danach, ob Menschen, die mental stark sind, oder nee, stimmt nicht, ich möchte das anders formulieren, ob Menschen, die sehr sensitiv sind, die sehr empathisch sind, die auch gefühlsbetont sind und emotional, wie die mit Abschieden umgehen. Das ist für mich persönlich auch eine wichtige Frage in dem Podcast.
Ich glaube, dass ich mich, ich akzeptiere die Entwicklung im Leben sehr. Also ich weiß einfach, ich kenne die Phasen im Leben. Und das ist erstmal völlig in Ordnung so. Und auch die letzte Phase ist in Ordnung so. Dass wir dann gehen müssen, ist in Ordnung so. Das gehört dazu. Das ist in vielen Fällen nicht schön. Aber es gehört dazu. Und ich hoffe, dass auch ich nicht derjenige, also meine Oma, meine geliebte Oma, die 98 Jahre alt geworden ist, die hat am Ende furchtbar ums Leben gekämpft. Das tat mir so leid, weil sie das aus Angst gemacht hat. Mhm. Und sie hat festgehalten. Und sie hätte sich viel Leid ersparen können, wenn sie hätte vorher loslassen können. Und ich hoffe, dass ich vorher loslassen kann. Mhm. Ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen ist ein Freund von mir verstorben, mit dem ich jetzt auch schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Der Designer Peter Schmidt, einer der größten und wichtigsten Produktdesigner in unserem Lande. Und ich habe ihn sehr geschätzt. Das war einer meiner Mentoren. Und er ist dann auf einmal gestorben. Und da ist mir dieses Thema nochmal so bewusst geworden, wo ich gedacht habe, da stirbt ein Mensch von einem Tag auf den anderen, ist er einfach nicht mehr da. Und dieses Lebensbuch wird nicht weitergeschrieben. Es gibt keine einzige Zeile, die noch da rein, es ist einfach, es hört einfach auf. Die letzte Seite, das letzte Wort und dann ist es vorbei. Das finde ich krass. Das finde ich wirklich krass. Also dafür, dass wir so ein Geschiss um unser ganzes Leben machen und so viel Aufwand machen und so weiter. Und am Ende ist es einfach nur ein letzter Punkt vorbei. Und dann ist es vorbei.
Ja. Und um das abzuschließen, und dann möchte ich auch nicht mehr über die dunklen Sachen sozusagen sprechen. Wir gehen ja jetzt auch auf die Zielgerade des Podcasts. Aber um das abzuschließen, ich habe das schon mehrfach gesagt und die Stammhörer wissen das, aber ich sage es immer wieder, für mich der Mentor meines Lebens an der Stelle, und der Satz ist so profan wie wichtig im Leben, ja. Und oft ist es so, habe ich gelernt, dass die einfachsten Dinge zu verstehen manchmal der meiste Fortschritt ist. Ich habe John Strelitzky live erlebt. Das ist der Typ von Das Café am Rande der Welt und so weiter, ein Millionen Bestseller weltweit, der so unfassbar kluge Bücher da irgendwie auch schreibt, so Massenpsychologie, ja. Und den habe ich live erlebt und der war live noch beeindruckender als seine Bücher. Allein schon durch seinen Auftritt, der kommt ja mit so einem Tropenhelm und so, ne? Und das war komplett in Englisch, der ganze Vortrag. Aber der zentrale Satz, den er mir mitgegeben hat, ohne mich direkt anzusprechen, weil 14.000 Leute in der Halle waren, aber der zentrale Satz, der mein ganzes Leben mich begleiten wird, war: Alles, was du im Leben liebst, inklusive deinem Leben, wird enden. Mhm. Mach dich damit vertraut. Und das fand ich so mega stark. Da habe ich einen ganzen Tag drauf rumgekaut auf dem Satz. Und das ist 2 Jahre her und ich kaue immer noch drauf rum. Ja, weil ich finde es so cool. Und er hat es an einem Beispiel klar gemacht, nochmal für die Menschen, dass bei mir auch so ist. Ich habe 2 Töchter, ja, die 26 und 18 sind. Und Kinder, kleine Mädchen sind unfassbar süß, besonders zum Papa. Ja. Und dann gibt es solche Rituale und er hat beschrieben, er hat ein Ritual mit seiner Tochter, das hieß 5 Hugs. Wenn sie abends ins Bett gegangen ist, dann gab es 5 Umarmungen, feste, richtig feste. Er hat sie auch gut beschrieben so. Und ganz innig beieinander und warm die Körper spüren und dann ging es ins Bett und dann schlief sie. Und irgendwann, sagte, habe ich abends einfach gemerkt, so als 11, 12 oder so sie war, sie möchte es nicht mehr. Und da kriegst du eine Gänsehaut, weil du merkst, okay, so wie ein Leben endet, endet auch dieses Ritual. Und so endet alles im Leben. So endet eure Zeit mit Emma und meine Zeit mit diesem Podcast und unser Leben. Und das sich klar zu machen und darüber nachzudenken, finde ich, ist eine wichtige Botschaft im Leben, weil es viele Dinge erleichtern kann. Vielleicht auch deiner Oma ein bisschen geholfen hätte. Ja.
So, Wolfgang, jetzt haben wir die Stimmung aber ganz tief am Boden. Jetzt bin ich.
Finde ich überhaupt nicht.
Wie du da rauskommst.
Das mache ich ganz einfach. Erstens finde ich nicht, dass sowas die Stimmung senken muss, sondern ich finde es total cool, darüber zu reden, weil das eben diese Highlights
und. Aber es ist schon traurig. Ich finde es
traurig. Ja, es ist traurig. Es ist traurig, aber es ist eben das Leben. Also, ja. Was wollen wir machen, ne? So ist es nun mal.
Ja, ja.
Aber ich habe da gar kein Problem mit, weil wir switchen jetzt einfach auf die Abschlussfragen. Und ich frage dich noch mal was ganz Profanes. Ja? Wenn du eine Sache sofort ändern könntest im Leben, also für dich persönlich, für die Menschheit, für die Gesellschaft, für Emma, whatever, ja, was wäre das? Was wäre morgen anders?
Die Menschen würden verstehen, was Liebe ist.
Glaubst du, die verstehen es nicht?
Ja, glaube ich. Mhm.
gut. Übrigens habe ich noch eine lustige Anekdote zu deiner Geschichte. Die steht noch hier auf meinem Skript zum Glück, weil du vorhin gesagt hast, ich habe die Ausbildung gemacht. Ich weiß aber ehrlicherweise aufgrund der vielen Informationen nicht mehr ganz genau, welche das war. Aber ich fand sehr, sehr lustig in deinen Unterlagen, dass du geschrieben hast, ich habe dieses Coaching, diese Coaching-Ausbildung gemacht bei der Fernuni Hagen. Und ich finde das deswegen lustig, weil ich auch eine Ausbildung gemacht habe bei der Fernuni Hagen. Nach meinem normalen Studium habe ich noch mal irgendwie sowas draufgesetzt. Irgendwas Marketing-spezifisches damals. Und ich fand das immer peinlich. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Ich habe hier so ein Diplom hängen von der Fernuni Hagen, richtig unterschrieben und so. Und da habe ich immer so nachher gedacht, irgendwie war mir die Fernuni Hagen peinlich. Und du hast sozusagen bei mir jetzt den Knoten gelöst, dass ich denke, okay, wenn Markus Tirok da eine Ausbildung gemacht hat, dann werde ich das jetzt auch offen kommunizieren.
Also ich finde das überhaupt nicht peinlich, denn es ist die Fernuniversität, die ist akkreditiert. Ja, also das ist eine Art und Weise des Lernens. Es ist vielleicht ein bisschen oldschool mit viele Dinge, die sie damals gemacht haben oder sowas, aber es ist eine akkreditierte Universität. Also warum sollte...
Genau, ich habe auch ein akkreditiertes Diplom, aber ich sag dir, warum ich es peinlich fand. Und das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich denn sagen, überheblich vielleicht oder so, aber ist mir egal jetzt an der Stelle. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt gearbeitet, hatte schon eine Ausbildung gemacht, hatte schon ein Studium abgeschlossen, ja, und habe dann noch das bei der Fernuni gemacht und ich habe 90% der Zeit gedacht, Leute, wie profan ist das hier, ja. Also ich hatte mich quasi so ein bisschen geschämt, dass ich für das, was ich da abgegeben habe, nachher ein Diplom bekommen habe, ja, und fand das immer irgendwie so ein bisschen, aber du hast jetzt diesen Knoten bei mir gelöst.
Das ist gut und ich habe das deswegen reingeschrieben, weil es tatsächlich bei mir ein Wendepunkt ist. Das hat gar nichts zu tun. Es markiert einen Wendepunkt, denn das war 2015, glaube ich. Dort habe ich, kurz vorher habe ich beschlossen, dass ich mich und mein Business, also Coaching, digitalisieren muss. Mhm. Ich war mit der Telekom auf einer Roadshow und diese Telekom-Manager haben dort, das waren 5 oder 6 Abende, haben die jedes Mal für den Mittelstand über die Digitalisierung gesprochen. Und ich habe natürlich einfach, weil ich dabei saß und weil ich es moderiert habe, ganz viel mitgenommen und habe mich halt gefragt, wie digitalisiere ich denn mein Business? Weil es war ganz offensichtlich nötig, weil die Telekom hat ja gesagt, Leute, ihr müsst euer Business digitalisieren, sonst seid ihr nicht zukunftsfähig. Und da ich wusste, ich muss noch lange arbeiten, habe ich halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Das fand ich tatsächlich eine ganz schlaue Idee. Bin dann auf das Thema Online-Training gekommen, habe dann nach einer Aus- und Fortbildung gesucht und habe die bei der Fernuniversität Hagen gefunden und wurde dort als zum zertifizierter E-Trainer und habe da tatsächlich einiges gelernt, was ich später gut gebrauchen konnte. Und das war für mich dann auch der Zeitpunkt, wo ich mit meinem ersten Podcast angefangen habe, 2016. Und da begann für mich eben diese komplette Online-Digitalzeit, die ich ja für mich sehr erfolgreich vorangetrieben habe und mit der ich mich bis heute wahnsinnig wohlfühle. Das heißt, da habe ich mich im Grunde nochmal neu erfunden. Und deswegen war das für mich so ein besonderer Moment.
Genau. Klassische Customer Journey für die Fernuni Hagen zu der Zeit, die hast du komplett durchlaufen. Also Gratulation an die Fernuni Hagen. Ihr wart im richtigen Moment sichtbar.
Ja.
Jetzt ist tatsächlich der Abschluss dieses Podcasts für mich der schwierigste Teil dieser Moderation. Warum? Weil wir haben so wahnsinnig viele Dinge nicht besprochen. Ich würde auch gerne jetzt noch mal ganz kurz auf deinen aktuellen Status eingehen, weil ich ja auch weiß, dass du Fragen in die Zukunft nicht magst. Also ich frage die Menschen normalerweise, wo steht Markus in 5 Jahren oder so, aber du hast ganz klar auch in deinem Briefing drinstehen, Visionen und sowas habe ich aus bestimmten Gründen nicht mehr. Das kannst du gerne auch noch mal erklären.
Ich habe in meiner Karriere hatte ich mir immer bestimmte Dinge vorgenommen, die ich erreichen wollte. Als ich damals beim Fernsehen war, gab es schon am Anfang meiner Fernsehzeit, haben die KollegInnen gewettet, wie lange dauert es, bis irgendwie ARD oder RTL kommt und uns diesen Markus hier wegschnappt, weil der ist ja so toll. Und da habe ich mich drauf gefreut und dachte so, oh super, jetzt werde ich berühmt und reich und bekannt und werde sozusagen das, was Kai Pflaume vielleicht heute ist, keine Ahnung, oder Biolek damals war, anyway. Und wollte das. Das war mein erklärtes Ziel. Ich wollte ein ganz berühmter, bekannter deutscher Fernsehmoderator werden mit all den Vorteilen und Privilegien, die sich dadurch ergeben. Auch Geld. Das habe ich nie erreicht. Und zwar bin ich immer ganz kurz davor gescheitert. Es gab viele Castings, es gab Gespräche, es gab Verträge, es gab Produktionen, es gab alles Mögliche. Und kurz bevor es dann passieren sollte, war es zu Ende. Immer und immer wieder. Das hat mir wahnsinnig zugesetzt. Das hat mir richtig wehgetan natürlich auch, bis ich irgendwann dann so sauer war auf diese scheiß Fernsehbranche, dass ich gesagt habe, sorry, jetzt höre ich auf, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich mache das Theater nicht mehr mit. Wenn jemand mit mir noch zusammenarbeiten möchte, dann kann er mir Bescheid geben und dann können wir das machen. Aber dieses Thema mit ich tanze hier irgendwo vor, findet nicht mehr statt. Ich habe mir auch andere Dinge beruflich vorgenommen, die ich nicht erreicht habe, die ich immer wieder nicht erreicht habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das frustriert dich doch alles so sehr, wenn du dir etwas vornimmst und du erreichst es nicht. Und gleichzeitig erreiche ich aber viele andere tolle Dinge, die ich mir aber nicht vorgenommen habe. Also warum soll ich mich denn warum soll ich mich weiter künstlich sozusagen unter Druck setzen und verletzen? Höre ich doch auf, mir Dinge vorzunehmen. Mhm. Also nehme ich mir keine Dinge mehr vor.
Also frage ich dich auch nicht, wo du in 5 Jahren bist, weil du noch sozusagen kein Ziel definiert hast für in 5 Jahren.
Werde ich auch nicht. Mhm. Da kann morgen etwas kommen und ich werde sagen, cool, mache ich, nehme ich mit. Vielleicht kommt es auch nicht, aber es ist nicht wichtig.
Was ich gerne noch machen möchte, ist, dass du mir kurz beschreibst und vor allen Dingen den Leuten draußen, was für Wunschkunden du hast. Wer kommt zu dir? Wem möchtest du weiterhelfen? Wer ist dein optimaler Coachee?
Ich habe ja unterschiedliche Angebote. Einmal helfe ich Menschen wie uns als PodcasterInnen bessere Interviews zu führen, bessere Podcasts zu machen und ich helfe anderen Menschen auf der Bühne zu stehen und dort zu performen, als Moderator oder als Mensch, der einen Vortrag zu halten hat. Es kommt drauf an. Ich wünsche mir Menschen, die einfach mit Leidenschaft unterwegs sind, die richtig intrinsisch Lust auf das, was sie machen, haben, die nicht nur irgendwie salesorientiert sind. Also die dürfen gerne erfolgreich sein, die dürfen auch gerne viel Geld verdienen, aber das darf nicht so der erste Punkt sein, sondern es muss um etwas anderes gehen. Und die sich entwickeln wollen, die weitergehen wollen als das, was sie bisher gemacht haben, die Neues ausprobieren wollen, die lernen wollen und die Spaß auf Menschen haben. Das sind meine Traumkunden.
Ihr habt's gehört und ihr findet Markus überall. Letzte Frage zu dem gesamten Themenkomplex, den wir bis jetzt besprochen haben. Gibt's irgendwo eine Destination, und ich gestehe damit mit dieser Frage, dass ich es nicht weiß, dass ich nicht recherchiert habe, gibt's irgendwo eine Destination, wo man deine Vita in Summe irgendwie nachlesen kann? Gibt's eine markusterock.de oder also wo erfährt man mehr über dich?
Ah, okay. Also ich würde sagen, einfach Google fragen, dann gibt es viele, viele Quellen. Meine Hauptquelle oder mein Hauptzuhause ist meine normale Homepage, entweder tirok.de oder tirok-training.de. Ich bin aber genauso auf LinkedIn oder auf Instagram vertreten oder sowas. Wer Bock hat, hört in Podcast Interviewhelden rein. Gibt so viele Möglichkeiten. Einfach mal auf die, mal gucken, wo man mich trifft.
Die besten und detailliertesten Informationen über dich habe ich tatsächlich bei Perplexity bekommen. Ah, viele Bilder, eine genaue Vita-Beschreibung, die exakt mit deiner übereingestimmt hat. Also das fand ich sehr beeindruckend. Kannst du dich gerne mal selbst perplexen. Meine Kinder sagen, Papa, ich habe das kurz perplext.
Ist eine gute Idee, weil ich habe mich nämlich als Erklärung für alle, die fragen, wieso hat Wolfgang so häufig irgendwie diese Materialien zitiert. Ich weiß ja als Interviewer, dass die Grundlage für ein Interview ist, dass man einfach richtig gut Bescheid weiß. Und weil ich nun keine Person des öffentlichen Lebens bin, wo es einfach so offensichtlich viele Dinge irgendwie gibt, habe ich gedacht, schreibe ich ihm halt so die wichtigsten persönlichen Dinge zusammen, weil wir ja ein Interview oder weil wir ein Gespräch geführt haben, was eben über ganz viele private Sachen geht. Und diese privaten Sachen kann man im Netz eigentlich nicht finden. Das war der Grund, weil ich dir das Leben leichter machen wollte und mir ein schönes Gespräch gönnen wollte, dass ich dir ein ausführliches Briefing-Dokument geschickt habe.
Ja, da danke ich dir auch für. Und ich weiß, ich habe es zu oft zitiert, aber ich bin auch sehr beeindruckt davon, muss ich sagen. Und ich werde das auch definitiv nochmal lesen. Also ich habe mir angewöhnt, meine Materialien für die einzelnen Folgen akribisch abzulegen, aber wirklich nach der Folge auch abzulegen und dann erstmal ein Stück Abstand zu nehmen. Aber deine Unterlagen, die ich jetzt wieder erwähne, die werde ich nochmal lesen, ganz einfach, weil sie so toll sind. Die lesen sich schon sehr autobiografisch und deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob es Markus die Autobiografie nicht doch irgendwann mal gibt. Wenn sie in dem Stil wäre, einen Einkäufer hättest du. So, vorletzte Frage, mein Lieber. Du darfst in deinem Lebensumfeld, also direkt auf der größten dir nahen Kreuzung, darfst du mitten drauf ein Schild stellen, das leuchtet. Was steht da in Leuchtbuchstaben 4 Wochen lang drauf?
Du weißt es, oder?
Lebt in Liebe? Lebt die Liebe?
Ich würde nur Liebe. Ich würde einfach
nur Liebe.
Liebe. Da stand die Liebe.
Gut, dann bin ich, da bin ich froh, dass ich das jetzt richtig gemacht habe. Okay, letzte Frage, mein Lieber. Und dann sind wir tatsächlich durch. Und ich bin wieder bei der normalen Länge. Aber ich weiß, ihr da draußen, dass ihr das mögt und auch den Podcast in mehreren Episoden hört. Und ich liebe das, wenn ihr mir dazu Feedback gebt. Also gerne Feedback geben. Letzte Frage an dich, Markus.
Bevor du die letzte Frage stellst, schon bei deiner Anmoderation wollte ich das sagen. Also an alle, die uns hören und alle, die vor allen Dingen diesen Podcast von Wolfgang hören. Ich finde das ja immer cool, wenn Leute Podcasts teilen, einfach auf den sozialen Medien und sagen, hier habe ich ein tolles Gespräch gehört. Ich habe zum Beispiel dieses schöne Gespräch mit Gordon und auch mit der Barbara Lempel gehört und habe das auch geteilt. Und ich finde das wichtig, solche Episoden zu teilen und Freundinnen davon zu erzählen, weil nur so verteilen sich eben auch so tolle Podcast-Formate. Also da draußen, egal welche Folge, einfach mal auf Social Media teilen, ein bisschen was drüber schreiben. Das bringt den Podcast voran. Und jetzt, Wolfgang, darfst du mir auch gerne die letzte Frage stellen.
Danke für diesen Shoutout. Du hast völlig recht, müsste ich auch mehr machen. Die letzte Frage lautet, gibt es noch einen Mensch aus deiner Vita, gibt es einen oder mehrere Menschen aus deiner Vita, von denen du sagst, die musst du mal in den Podcast einladen? Ich meine Tom Cruise und Peter Ustinov, Peter Ustinov, ziemlich schwierig, aber ja. Tom Cruise und alle anderen werden wahrscheinlich eh nicht zu mir kommen. Aber gibt es einen Menschen, wo du sagst, das ist eine spannende Vita, lad den mal in deinen Podcast ein.
Ich weiß nicht, ob es eine spannende Vita gibt. Es gibt aber einen Menschen, den ich so im Bereich Social Media total cool finde. Und das ist der Daniel Zoll. Einfach denn, so ist sein Name auf Instagram oder sowas, ist ein junger Mann. Ich vermute, Daniel ist irgendwie so Mitte, Ende 30. Und der hat eine so beeindruckende Art und Weise. Und der macht es so toll, macht einen so tollen Job. Und ich glaube, dass der was Spannendes zu erzählen hat.
Cool. Ja, auf jeden Fall kommt er auf die Liste. Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich danke dir für die tolle Vorbereitung, für das tolle Gespräch, für die Gänsehautmomente und für diesen Podcast. Und ich hoffe, ja, keine Ahnung, deine Ziele kann ich ja nicht sagen. Ich glaube, du gehst jetzt demnächst in Urlaub oder hast irgendwie eine freie Zeit. Stimmt das? Nee, egal. Dann hoffe ich einfach nur, dass es dir gut geht, dass es Emma gut geht, dass es euch gut geht und dass ihr ganz viel Liebe erlebt.
Vielen Dank, Wolfgang, für die schönen Fragen.
Sehr gerne. Mach's gut, Markus. Und ihr draußen auch. Tschüss.